Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über dies und das und jenes. Familie Pummelwurst aus Plautzen widerfuhr ein schreckliches Schicksal. Sie paddelten über den Plöner See, als plötzlich ihr Picknickkorb über Bord ging. Sohnemann Pummelwursts Puddingarme versuchten noch danach zu greifen, doch es war zu spät. Tochter Pummelwursts Pullebeine fingen wegen Spontanhunger an zu zittern. In Mama Pummelwursts Plustergesicht stand das nackte Grauen. Nackt und grau. Familie Pummelwurst drängte zu einer Seite des Paddelboots. Papa Pummelwursts Plauzebauch hing tief über die Reling. Sie alle sahen noch den Korb im tiefen Blau verschwinden, als das Pötchen kenterte. »Egal, Fett schwimmt oben«, hatte Papa Pummelwurst noch scherzhaft gesagt, als er die Schwimmwesten wegwarf, weil sie alle zu klein waren. Das stimmte nicht.
Oh, ich bin so müde, Jan. Ich bin heute so müde. So spät haben wir noch nie aufgenommen.
Nee, wir sind heute ganz, ganz spät. Herzlich willkommen bei Fest und Flauschig. Wir haben wir schon Oktober?
Ja,
wir haben Oktober. Es ist jetzt 2. Oktober.
Genau.
Und wir sind heute, es ist eine ganz besondere Aufnahmesituation. Ich habe mein Studio, in dem ich normalerweise in der Kölner Innenstadt aufnehme, aufgegeben. Ich baue gerade ein neues Studio auf dem Land.
Aha.
So groß wie Ikea, riesengroß. Und solange das noch nicht fertig ist, bin ich jetzt quasi provisorisch in meiner Einzimmerwohnung, auch am Laptop. Ich sitze am Laptop mit einem neuen Mikrofon. Das klingt alles ein bisschen anders. Du sitzt heute auch zu Hause. Es ist wahnsinnig
spät. Ich sitze wieder mal zu Hause heute, genau.
Mhm.
Das liegt daran, dass du morgen nicht kannst.
Ich kann morgen leider nicht. Ich habe morgen leider wahnsinnig viele Termine. Es sind gerade zurzeit werden Werbespots gedreht für das ZDF. Ja. Und da bin ich irgendwie nach der Sendung immer noch eingebunden. Und deswegen kann ich morgen leider nicht. Tut mir wahnsinnig leid. Aber erstmal sagen wir Hallo, herzlich willkommen bei Fest und Flauschig.
Genau.
Olli und Jan sind hier. Es klingt alles ein bisschen anders. Ihr müsst euch ein bisschen dran gewöhnen. Heute eine besondere Ausgabe. Sehr intim, weil Olli und ich sitzen beide zu Hause. Das gab es, glaube ich, noch nie.
Ja, bei mir sitzen wieder 7 Leute noch im Wohnzimmer. Das ist der Unterschied zwischen uns beiden. Weil bei dir in der Wohnung bist du ganz alleine gerade. Du sitzt in Unterhose da und auf dem Zweitrechner laufen noch interessante Filmchen, oder?
Ja, na gut, da habe ich mich mit aufgehört in letzter Zeit, nachdem sie mich da hochgenommen haben, die Kripo bei mir zu Hause war. Die haben meine Festplatten durchsucht.
Und was haben die gefunden?
Erotische Filme mit Männern und Frauen. Und da war nichts dabei, wofür man sich jetzt schämen muss. Wir leben im Jahr 2016 und man kann sich noch mal, kann man sich noch ein paar
Absolut.
Sachen. Ich sag mal so, kommen wir gleich im Laufe der Sendung zu.
Das Gerber knackt ein bisschen. Bruna, ist das ein neues Mikrofon?
Ja,
ist das ein neues das Mikrofon, ein neues, was so ein bisschen knackt?
Ich hab das Reisemikrofon. Guck mal, das ist, da habe ich glaube ich schon mal eine Sendung im Urlaub.
Hör mal auf, das zwischen deine Beine zu stecken, weil das knackt dann immer, wenn du dich bewegst. Leg das mal ganz normal auf den Tisch, das Mikrofon.
Ist es so besser einigermaßen? Ist es so einigermaßen besser?
Wo ist es sehr gut? Ja.
Alles klar.
Was ist mit Klaus Kleber? Was wolltest du gerade sagen?
Nicht Klaus Kleber. Gerwald Klaus Brunner. Wir haben letzte Woche über den Mann mit der Sackkarre und der Latzhose gesprochen. Hast dich mittlerweile ein bisschen eingelesen, weil es gab diese Woche eine tolle neue Geschichte von dem Megastar der Piratenpartei. Der Mann, der die Piratenpartei leider ein kleines bisschen zu spät zu großer Bekanntheit verholfen hat.
Bad Timing, Bad Promotion. Ja, ich habe mich nicht eingelesen, weil ich auch schon wusste, dass du mich heute wieder auf den neuesten Stand der Dinge, also du wirst mich heute wieder in Kenntnis setzen darüber, wie es jetzt gerade aussieht mit dem Schubkarrenmann. Oh Gott.
So, was ist denn? Ganz kurz, weil wir dürfen nicht vergessen, nur weil wir jetzt heute jetzt privat quasi wie ein Telefongespräch zu zweit hier sind, dass wir Leute begrüßen, die das hier wahrscheinlich jetzt hören. Hallo und herzlich willkommen bei Fest und Flauschig.
Haben wir doch
Olli
schon gesagt.
Jan,
hallo, herzlich willkommen, ja.
Ja, hallo. Was ist denn das Thema der Sendung? So fangen wir die Sendung immer an. Das Thema der Sendung heute lautet, na?
Die Sendung heute heißt Die blaue Stunde. Okay,
die Sendung liebe Grüße ans Serdar Somuncu, der uns unseren, ja, der Türke nimmt uns, ich hab's immer gesagt, kaum guckt man mal nicht
der
hin,
Türke nimmt der Türke fickt an, unsere der Frauen Türke und nimmt unsere Jobs, ja, genau, und nimmt uns unsere Jobs weg. So ist genau. Er nämlich. Und pöbelt und tritt auch noch nach.
Ja, Serdar Somuncu moderiert jetzt die Sendung bei Radio 1, die wir jahrelang, wir haben quasi das Feld bereitet für ihn. Und was der Türke vor ein paar hundert Jahren nicht geschafft hat, das hat er jetzt geschafft. Der Türke steht nicht mehr vor Wien, sondern bereits in Berlin. Und ich freue mich, aber finde ich ganz gut, dass Serdar das macht, weil wer sonst? Wer soll das sonst machen?
Ich wüsste nicht, wer das sonst machen könnte. Also niemand könnte, vor allem, das ist ein einziger, die sparen jetzt erstmal mega Geld und der hat die Kraft von zwei Herzen. Der hat die Kraft des böhmermannschen und des schulzischen Herzens. Ja. Weißt du? Hast du schon eine Sendung gehört von Serdar?
Ich habe noch keine Sendung gehört, ich habe aber von vielen Leuten nur Gutes gehört und ich kann über Serdar auch nichts Schlechtes sagen. Von daher, ich freue mich wahnsinnig, dass Serdar endlich im ersten Arbeitsmarkt angekommen ist und die Jahre mit Überbrückungsgeld und Aufstocker...
Als Hassprediger.
Als Aufstockerkohle. Ich bin so froh, dass Serdar endlich angekommen ist. Es gibt mehrere Sachen, die wir diese Woche besprechen müssen. Erstmal, Gerwald Claus Brunner ist ein wahnsinnig tolles Thema. Das neue junge Angebot von ARD und ZDF. Das heißt Funk, Olli. Und ich weiß, wir beide als Berufsjugendliche...
Das ist Donnerstag, also heute ist das an den Start gegangen. Hast du schon reingeguckt? Ist an den Start gegangen.
Riesenerfolg jetzt schon. Mit 80% der Leute, die das junge Angebot machen, habe ich bereits mindestens einmal geschlafen.
Und läuft das im Fernsehen oder ist es eine Online-Plattform? Ich habe jetzt keine Ahnung genau.
Du denkst in so ganz alten Mustern von 1985. Das ist natürlich alles online. Alles non-linear. Es gibt eine App. Und es gibt YouTube-Kanäle, aber wo genau und was genau Funk ist, das erfährt man erst, wenn man ein Filmchen gesehen hat. Ich glaube, es ist sogar so, dass seit 3 Monaten bereits irgendwelche Inhalte im Internet sind, die aber eigentlich bezahlt von Rundfunkgebühren sind und zum neuen, jungen Angebot dazugehören.
Was wird denn da so angeboten?
Einiges. Also Florentin Will, hier lieber Mitarbeiter aus dem Neo-Magazin, hat jetzt seine eigene Internetsendung bekommen mit Kitchana Gertz, eine amerikanische Comedienne aus Berlin. Die machen zusammen so kleine Minifilmchen. Dann gibt es, ich glaube, Raik Anders erklärt die Welt. Was denn? Was atmest du da so höhnisch?
Wer erklärt die Welt?
Raik Anders. So, Olli, wir sind eine andere Generation. Das ist der Moment, wo man merkt, dass man nicht mehr dazugehört. Zu den heißen, geilen Leuten, die ganz vorne mitspielen. Wir sind mittlerweile schon die quasi aufkehren, was keiner mehr haben möchte. Weißt du? Die Resteficker. Wir sind diejenigen, jahrelang sind wir vorweggelaufen. Die Kraft haben wir nicht mehr. Die alten Löwen gähnen nur noch. Und jetzt sind die jungen, frischen Leute dran. Und da sind, hier, Ronja von Rönne hat zusammen mit Friedemann Karich und einer anderen Journalistin eine Magazinsendung. Es gibt so viele tolle neue Inhalte. Ich weiß gar nicht mehr, wenn ich noch Zeit habe, Pornhub zu gucken.
Ja, aber ist das dann, also nicht für Kinder, sondern für Jugendliche oder für junge Menschen sozusagen, ja?
Was? So ein bisschen, das junge Angebot von ARD und ZDF ist so ein bisschen wie Kikaninchen für Erwachsene. Also das ist, also nicht für junge Erwachsene. Es gibt ARD und ZDF, das ist für Erwachsene. Und dann gibt es keinen Kinderkanal, das ist ja Kika, sondern es ist irgendwas dazwischen. Juka. Stuka, der Studentenkanal. Stuka, ist echt Stuka.
Muss ich mal die Tage reingucken, wenn ich mal Zeit habe. Aber jetzt ist gerade wieder so viel los irgendwie. Also morgen kommt die neue, beziehungsweise seit Freitag läuft die Dokumentation über Amanda Knox, die Killerin aus Italien. Die wird mit Furore gerade überall angekündigt. Die soll sehr gut sein, die Dokumentation. Netflix hat so ein bisschen mit so Killer-Dokumentationen, glaube ich. Also hast du, die werde ich mir vielleicht mal angucken.
Making a Murderer, hast du gesehen?
Habe ich gesehen, habe ich aber irgendwann ausgestiegen.
Ja, komischerweise ich auch. Nach der 4., 5. Folge hast du irgendwann keinen Bock mehr gehabt. Ganz schlimmes, prekäres Milieu. Ich bin ganz traurig geworden, mir das anzugucken, wie schrecklich, wie asozial Leute leben. Übrigens, ich habe mich heute auf der Arbeit, Stichwort asozial leben, über das Thema Inzest unterhalten. Ich habe im Zuge einer größeren Nummer, die wir für die Sendung planen, jetzt die letzten Wochen ein bisschen recherchiert, was es in Europa eigentlich so für verschiedene Gesetze gibt. Und ganz skurrile Sachen, zum Beispiel... In Deutschland gibt es, ich glaube, Paragraph 961 oder so, oder 960 bürgerliches Gesetzbuch, eine Sonderregelung für entlaufene oder entflogene Bienen. Wenn einem ein Bienenschwarm entflieht, dann muss man die Verfolgung aufnehmen. Ansonsten, wenn man nicht, ich sag mal, knapp genug hinten dran ist, dann verliert man das Eigentum an einem Bienenschwarm. Wenn der einfach wegfliegt in den Himmel und du nicht hinterherläufst, bist du nicht mehr Eigentümer als Imker. Aber...
Aber was hat das mit Inzest jetzt zu tun?
Ne, pass auf, komme ich gleich drauf. Und wenn deinem Bienenschwarm aber hinterherläufst, dann darfst du fremde Grundstücke betreten und sogar falls ein Bienenschwarm in die Wohnung eines Fremden fliegt, darfst du als Imker hinterherlaufen und die Wohnung aufbrechen und da einfach reingehen. Das ist eine Sonderregelung, damit Imker ihr quasi Kapital nicht verlieren. Oder ich habe keine Ahnung, woher das kommt, aus welchem Jahrhundert. Als Imker kannst du quasi, auch ein toller Trick für Einbrecher.
Wollte ich gerade sagen, dann kaufst du dir so einen Imkerhut, genau. Ja. Gehst einfach in die Wohnung mit dem Imkerhut und sagst, moin, sind meine Bienen hier, falls dich jemand erwischt, ansonsten nimmst du die ganze Wohnung aus. Hammer. Kriminelle Tipps mit Schulz und Böhmi.
Aber es ist wirklich wahr, das ist ein echtes Gesetz in Deutschland und also im Zuge dessen auf jeden Fall bin ich dann darauf gestoßen, dass bis 2015 Zoophilie, also Geschlechtsverkehr mit Tieren, in Dänemark nicht verboten war, was dazu führte, dass in Dänemark es die europaweit höchste Dichte an Tierpuffs gab, wo man mit einem Pferd bumsen konnte oder mit einem, keine Ahnung, einem, weiß ich nicht, geschminkten Schaf oder sowas.
Ist ein Tierpuff genauso wie ein Menschenpuff aufgemacht? Ist es auch mit Rotlicht, mit Samt oder so, wie ich mir das so vorstelle?
Ja, mit so einem Türsteher.
Oder ist es einfach nur ein Stall? Ein Stall.
Nee,
ein
Türsteher ist auch davor. Ein Stall mit Bar. Tätowiertes Nashorn steht dann vor der Tür und guckt, dass da keiner reinkommt, der da nicht rein darf. Und dann wirst du erstmal von so einem Flamingo, kriegst du erstmal ein Glas Sekt gereicht.
Und dann stehen da die Tiere... Also, sind die Tiere schon auf den Zimmern oder was?
Oh Gott. In Strapsen, genau. Und die Tiere sitzen in Strapsen auf so Barhockern vor den Zimmern.
Alter Schwede. Oh Gott, wir haben Inzest. Was denn? Wir haben Inzest bis jetzt schon heute. Wir haben den Schubkarrenmann.
Noch nicht. Also, Inzest noch nicht. Wir haben Zoophilie, Schubkarrenmann und entflohene Bienenschwärme. Jetzt bin ich auf jeden Fall von Zoophilie auf Inzest gekommen. Es gibt viele Länder in Europa, wo Inzest nicht verboten ist. Und dann habe ich gelesen, warum? Weil, in Holland zum Beispiel.
Weil das was ganz Natürliches ist.
Nein, weil es eine besonders in prekären Kreisen nicht verbreitetes Problem ist, sondern wenn es vorkommt, dann kommt es so am Rande der Gesellschaft vor, dass es erstmal keine Sache ist, wofür man extra ein Gesetz braucht. Es ist so selten. Und wenn, dann kommt es in Familien vor, wo sowieso, ich sag mal, auf jedes Familienmitglied 3 Sozialarbeiter kommen. Ohnehin andere Probleme vorherrschen. Wenn Geschwister voneinander wissen und miteinander schlafen, ist das einfach ein Problem aus sozialen Randlagen. Aber was ein zweites Phänomen ist bei Inzest, es passiert wesentlich häufiger, dass das Geschwister sich nicht wissen, dass sie Geschwister sind und eine magische Anziehungskraft empfinden und daraus dann eine Liebesbeziehung erwächst. Und das ist der
Du meinst, wenn der Papa mit zwei Frauen zum Beispiel ein Kind gezeugt hat, die lernen sich irgendwo kennen und wissen nicht, dass sie Geschwister sind und verlieben sich ineinander, weil sie denken, das ist irgendeine Bindung. Dabei ist es einfach nur das gleiche Blut, was in den Adern.
Wie bei Verbotene Liebe in der ersten Staffel damals, vor 20 Jahren, als es losging. Da ging es auch um Jan und Julia, natürlich, alle haben das geguckt. Und Jan und Julia haben damals nicht gewusst, dass sie Geschwister sind. Und dann irgendwann kam es raus. Forbidden Love.
Haben die denn miteinander geschlafen?
Ich glaube, die haben sich geküsst oder sowas. Reichte schon. Naja, so viel zum Thema. Deswegen, ich kam von sozialer Randlage oder von prekären Verhältnissen auf Inzest und dass ich da diese Woche recherchiert habe über skurrile Gesetze in Europa. Das mit dem Bienenschwarm ist übrigens, finde ich, ein ganz tolles Gesetz. Willkommen in Deutschland. Nee, aber tatsächlich muss ich ganz ehrlich, ich würde es jetzt auch sagen, wenn es nicht so wäre, aber es gibt wenige Dinge, also ich sag mal, die mich so wenig interessieren. Auch gerade als Vater, du weißt, wie es ist. Ich habe das früher nie nachvollzogen, dass es tatsächlich was ist, was anderes ist, die Welt mit Kindern, wenn man Kinder hat, als ohne Kinder. Und ich spüre auch oft so eine leichte Verachtung gegenüber Leuten ohne Kindern, die das nicht verstehen.
Jetzt ja, dass man, ne? Früher hat man Menschen verachtet, die Kinder hatten. Oder?
Genau. Früher war es genau andersrum, aber jetzt weiß man genau. Ich kann zum Beispiel auch Nachrichten nicht mehr gucken, wenn irgendwie jetzt diese Aleppo-Bilder zum Beispiel, wenn ich dann sehe, dass da irgendwelche keine Ahnung, zweijährigen Kinder aus den Trümmern rausgezogen werden, noch halb am Leben und so. Das bricht mir so das Herz, dass ich das nicht angucken kann. Und ich kann, weiß Gott, wirklich echt viel angucken im Internet und so. Ne? Aber das ist echt hart.
Ich kann auch keine Filme mehr sehen, keine Horrorfilme, wo Kinder mit so einbezogen werden oder irgendwelche Sachen, wo es so darum geht, die Eltern versuchen, ihr Kind zurückzuholen, was entführt wurde. Alles berührt mich alles total. Man ist total empfindlich geworden und verletzbar mit solchen Sachen. Kannst du das noch so machen? Kannst du mal so einen Film, so hier, Jack Bauers Tochter ist entführt worden und okay, Jack Bauer, das ist dann, da weiß man, er kriegt das,
ja, das also er geht schafft schon. Das alles. Das geht schon, aber ich finde es schwierig tatsächlich, es gibt so eine Serie, eine Reihe im WDR, WDR, Menschen hautnah, wo es immer darum geht, irgendwie mein Kind hat Leberkrebs mit 12 und wo du dann so 45 Minuten als Doku Eltern beim Trauern zugucken kannst und dann so mitleidest und dann am Ende stirbt das Kind oder so. Oder Mukoviszidose, der schleichende Tod, Menschen in der Blüte ihres Lebens und so, und da werden die begleitet. Das zieht mich echt runter und das zieht mich auch echt erst runter, seit ich Kinder habe. Ganz interessant, was das mit einem macht. Ich weiß gar nicht, ob das hormonell bedingt ist oder so, einfach nur Psychokram.
Das ist einfach nur, dass du hast deinen Menschen in die Welt gesetzt und das ist jetzt auf alle der Fälle dein größter Schatz und das macht dich total fertig, wenn du sowas dann siehst, wo irgendwie Leute um ihre Kinder trauen, all so eine Sachen, das ist nun mal so. Das macht dich, das ist die Seele, die da irgendwie ins Wanken gerät, ganz klar. Deswegen gucke ich mir positive Sachen an und gestern übrigens, warum ich so langsam bin heute, Jan, du bist wieder viel zu schnell für mich. Ich habe einen riesigen Weißweinschädel. Ich war gestern bei Extra 3 und habe auf der Rückfahrt, ich bin mit meinem Manager zurückgefahren, habe mir schön noch eine Flasche Weißwein in den Kopf gejagt. Einfach mal so. Weißt du, weil ich es mal konnte. So, deswegen also bin ich heute
Party
ein bisschen,
die Party nüchtern verlassen, aber dann auf dem Rückweg nach Hause gesoffen. Alleine.
Nee, auf der Party ist das, weißt du, was ich ja hasse? Wir waren bei Extra 3, 40-jähriges Jubiläum, Olli Kalkofe war auch da und danach gab es ein großes Buffet. Aber man kommt aus dem Studio und dann ist da eine Schlange am Buffet, dass ich stelle mich einfach nicht an so einer Schlange an. Also nicht, weil ich was Besseres bin, sondern weil ich einfach ungeduldig bin. Ich hasse es, dieses Rumstehen. Und dann ist es auch so, am Tresen muss man dann auch noch mal so lange warten, weil es gibt ja umsonst Getränke. Und dann habe ich mir immer irgendwie 2 oder 3 Gläser Weißwein mitbringen lassen. Und dann habe ich aber noch eine Flasche bekommen. Und die haben wir dann auf der Rückfahrt getrunken. Also ich und also mein Manager nicht. Olli Kalkofe war auch noch da. Der hat sich aber auf Rotwein konzentriert. Ja, und dann bin ich heute Morgen um 4 hier angekommen und war richtig schön verkatert und bin heute aufgewacht. Und jetzt, glaube ich, werde ich krank. Weil das ist ja auch so, wenn man da mal Alkohol trinkt, dass das Immunsystem angegriffen wird. Also ich hoffe, ich darf nicht krank werden hier. Nächste Woche habe ich 4 Konzerte am Stück hier in Berlin.
Ach du heilige Scheiße. Und ja. Das ist natürlich, wolltest du nicht aufhören mit Konzerten spielen dieses Jahr? Wolltest du nicht irgendwie eine Pause machen?
Weil ja, aber für mich sind diese
das Konto ist voll.
Nee, ich muss Konzerte spielen, damit ich nicht aus der Übung komme. Außerdem ist das mal wieder super. Ich alleine auf der Bühne 2 Stunden. Ich habe eine kleine Leinwand super. Da. Also altes Ding, weißt du? Leinwand, iPad, kleine Filmchen, paar Geschichten erzählen, Lieder singen. Das, was ich am allerliebsten eigentlich mache.
Olli, kommst du vorbei? Ganz kurzes. Ich kann leider nicht. Ich habe nächste Woche. Obwohl, ich bin nächste Woche in Berlin. Ich bin bei einer Sendung von Joko und Klaas. Nächste Woche.
Wie heißt die Sendung?
Verrate ich nicht.
Okay. Darf ich nicht verraten. Zirkus Halligalli ist es aber nicht.
Nee, das ist es nicht. Weil am Tag der Deutschen Einheit habe ich andere Sachen vor. Ich habe einen Fackelmarsch organisiert durchs Brandenburger Tor, um Deutschland wieder nach vorne zu bringen.
Mit weißer Kapuze und so?
Ja, genau. Einfach so ein paar, was man so macht. Nee, aber am Tag danach bin ich bei einer Sendung von Joko und Klaas. Tja.
Okay, verstehe.
Sacken lassen. So, wir müssen kurz einen Song machen. Ich würde gerne einmal durchatmen und so langsam kommen wir in die Sendung rein. Wie immer dauert es ein kleines bisschen, bis wir uns warm gequatscht haben. Aber ich finde es toll, dass es so gut funktioniert. Du zu Hause, ich zu Hause. Ich esse jetzt immer eine Jogurette. Ja, die Jogurette, die schmeckt so himmlisch joghurtleicht.
Ulrike Jokiel hieß sie. Weißt du das noch? Aus der Werbung, Ulrike Jokiel. Sie steht manchmal nachts auf und holt sich noch eine kleine Jogurette. Und steckt sich die dann in den... Ja, Ulrike Jokiel. Hallo, Ulrike Jokiel, ich glaube eine Tennisspielerin, also in dem Werbespot war sie eine Tennisspielerin. Hallo, ich bin Ulrike Jokiel. Ich lebe sehr körperbetont und abends stehe ich nachts nochmal auf und stecke mir so ein kleines Stück Jogurette in den Mund. So, du hast den ersten Songwunsch heute, Jan.
Wirklich? Weil ich mich auch vorbereitet.
Ich habe letztes Mal zwei sehr, sehr gute Songs ausgesucht. Ich freue mich ja über jedes Lob, über die Songauswahl immer, weil ich das immer so geil finde. Ich bin da echt immer noch so ein Musikfan, wenn Leute sich begeistern können für Songs, die man aussucht. Also das freut mich total. Und ich habe das früher schon immer gemacht, Leuten Sachen aufzunehmen, die haben dann gemeint, ey, das ist ja voll die Entdeckung. Ich finde das geil. Das ist für mich so ein kleines, schönes Gefühl. So, such mal,
ich bin musikalisch leicht eingeschränkt. Dafür bin ich aber der Typ, der immer weiß, was in der Zeitung steht. Weißt du, wir ergänzen uns ganz prima.
Ich finde das aber doof, dass du immer nur auf deine Comedian-Sachen reduziert wirst und nicht, weil du bist auch ein toller Musiker, hast tolle Songs geschrieben und alle sehen dich im Fernsehen immer nur als Blödelbaden. Das nervt mich auch irgendwie.
Ich kann schon mal ankündigen, dass wir nach dem nächsten Song, ich habe die Titanic heute aufgeschlagen, lese ja immer zuerst, habe ich schon mal erzählt, die Humorkritik, Riesenartikel über mich drin, muss ich gleich drauf reagieren.
Oh, den würde ich gerne hören. Kannst du mir den vorlesen? Ja,
dann lese ich dir gleich vor, dann hat Linus Volkmann wieder, ich wollte ihn echt nicht erwähnen, damit er nicht eines Tages
größtwahnsinnig wird. Der ist nämlich auch jahrelang im Underground und jetzt kriegt er auf einmal so mega viel Fame und ich habe ja das Gefühl, dass der jetzt extra so eine Hasskritiken schreibt, damit wir den hier erwähnen oder eher so als der große neue, also der Abrechner der deutschen Literatur, der deutschen Journalismus-Szene hier, weißt du, da kommt wieder Linus Volkmann mit dem Flug und zerstört alles. Meinst du,
ja,
das ist
aber
vielleicht
wirklich,
ein bisschen so der
Antrieb? Hat wirklich einen extrem witzigen Artikel über das Ende von Zimmerfrei geschrieben. Und als großer Fan von Zimmerfrei, ich glaube, ach, reden wir gleich drüber. Erstmal kommt ein Song.
Hast du einen Song? Soll ich den ersten aussuchen mir?
Ich hab einen Song.
Okay.
Und zwar kommt hier von Jamie Lee Dell, Multiply. Einfach so, weil es ein guter Song ist. Ich hoffe, das ist einigermaßen okay. Auf der Fidi und Bumsi Playlist, und die guten Songs sind immer von mir und die bisschen melancholischen, schlechten, die sind immer von
mir. Die Rap-Songs sind von mir, die Ghetto-Songs sind von mir. genau, und dann machen wir jetzt, ich höre mir den Song mal jetzt an, dann sind wir gleich wieder hier, jetzt geht's richtig los hier, ne? Ich trinke mal schnell einen Kaffee. Bis gleich.
It's your energy, it's our music, it's the lifestyle we're living, it's about love, it's about peace, and it's about craziness.
Ja, und hier ist die größte, verrückteste Podcast-Sendung im deutschen Internet. Hallo.
Ja. Herzlich willkommen nochmal bei Fest und Flaus. Was denn?
Ich habe eine Geschichte gehört, die kann nur in Berlin passieren. Ich habe am Montag für einen Animationsfilm synchronisiert. Mhm. Ich darf noch nichts weiter verraten, mache ich in den nächsten Sendungen, wenn überhaupt. Aber auf alle Fälle habe ich synchronisiert. Und die Synchronisationschefin, also die Regisseurin, die hatte am Tag vorher ein großes Problem. Die hatte einen Hund und war in Friedrichshain in Berlin mit ihrem Hund. Und der Hund hat wohl irgendwo Ketaminkotze aufgegessen. Also hat die gefunden und hat die gegessen und wäre fast gestorben. Und das passiert ihr also.
Erst hat er getanzt und dann wäre er fast gestorben.
Erst hat er getanzt, dann hat er noch was nachgeschmissen und dann ist er zusammengebrochen. Und dann ist sie zum Tierarzt und der Tierarzt hat ihn nur so meinte, ja, da war wahrscheinlich Ketamin. Das war wahrscheinlich Ketaminkotze. Weil sie war in der Nähe auch von irgendeinem Club und da meinte sie, da waren ganz viel Kotze. Aber das in welcher Stadt kannst du das erzählen? Ja, mein Hund wäre fast draufgegangen, weil er Ketaminkotze gefressen hat. Wahnsinn, oder? Was in Köln kann das nicht passieren.
In Köln, ehrlich, also erstmal Hunde sind verpönt und ab 17 Uhr werden die Bordsteine hochgeklappt. In Köln ist Ketamin noch nicht angekommen. Ich habe übrigens, wir haben jetzt auf der Arbeit einen Kollegen, der ist eigentlich Bayer, der hat jahrelang in Berlin gelebt und der ist jetzt für unsere Sendung nach Köln gezogen und es ist ganz schön, den zu beobachten, wie der so fremdelt mit diesem, also weißt du, du kommst aus Berlin raus, der Stadt, in der alles möglich scheint. Irgendwann merkst du nur, es ist einfach nur wahnsinnig billig und es geht halt nichts, also man kriegt nichts gebacken. Es
sind einfach viele Menschen da.
In Berlin wirst du ausgesaugt. Dann hat er irgendwann gedacht, verdammt nochmal, ich wechsle nochmal den Ort. Alleine diese Blauäugigkeit, mit der er versucht, in Köln Fahrrad zu fahren zum Beispiel. Köln wurde man hätte die Chance gehabt, nach dem Krieg Köln komplett neu aufzubauen. Man hat das sogar überlegt, ob man Köln irgendwie anstelle, da wo Düsseldorf ist, einfach weil Köln so platt war, den Dom auf so einen Tieflader ziehen, einfach rüber nach Düsseldorf und da komplett eine neue Stadt bauen. Man hat sich aber doch dafür entschieden, dann Köln da zu lassen, wo es ist. Und man hat dann das Konzept der Autostadt in den 60er Jahren Köln quasi als autofreundliche Stadt gebaut. Was heute, wo das nicht mehr ganz so angesagt ist, dazu führt, dass man mit Köln wirklich, man kann in Köln nicht mit dem Fahrrad fahren. Das ist total geil, jeden Morgen zu sehen, wie der da ankommt mit seinem Fahrradhelm. Fünfmal
durchgeschwitzt,
am Haarscharf, am Tod vorbeigeschrammt, weil irgendein 7,5-Tonner irgendwie so ein Umzugslaster von Kölner Flitzer oder von Sixt oder sowas fast umgenietet hätte beim Abbiegen. In Köln ist es wirklich absoluter Selbstmord. Und auch interessant, wenn man so mit Berliner Budget gewohnt ist, umzugehen, dass du, keine Ahnung, für 10 Euro ein Drei-Gänge-Menü für zwei Personen dir kaufen kannst. Das geht in Köln halt nicht. 10 Euro ist halt so zwei Getränke und dann wird schon böse geguckt, weil das Geld alle
wird. Ach Quatsch, gibt's doch auch alles hier. Das ist polemisch, so. Das ist Quatsch. Das ist in Köln, du kannst in Berlin günstig essen, du kannst auch in Köln günstig essen. Das Problem ist, hier ist die Qualität einfach besser, weil es hier mehr Auswahl gibt und die Leute sich hier mehr Mühe geben, weil jeder will irgendwie ein Stück vom kleinen Kuchen haben. Bei euch ist halt irgendwie vielleicht ein bisschen mehr, eine Wohlstand kann man auch nicht sagen. Ich glaube,
man kann schon sagen, doch die Menschen, denen geht schon ganz gut hier. Apropos Essen in Berlin, diese ganze Foodtruck-Bewegung, ne? Ich finde das ja prinzipiell ganz gut, dass man was anderes in fahrbaren Imbissen ausgeschenkt wird als Pommes und Currywurst. Möchte aber grundsätzlich mal kurz ästhetisch anmerken, dass ich das nicht ertrage, dass alle diese modernen neuen Foodtrucks, dass die Köche immer schwarze Gummihandschuhe anziehen. Ich weiß, ihr seid Rocker und so und ihr findet Tim Melzer cool und so, aber lasst doch einfach mal diese schwarzen Gummihandschuhe weg. Das finde ich, und die, weißt du, dann immer so mit so.
Wo ist dir das aufgefallen mit den schwarzen Gummihandschuhen?
Ich habe gestern bei Sat.1 Karawane der Köche geguckt. Eine mega Sendung. Wirklich, also Tim Melzer wirklich, ach, ist schon einfach ein guter Typ, aber dieses ganze.
Tim Melzer in der Form seines Lebens.
Nee, wirklich, oder Tim Melzer ist wirklich in der Form seines Lebens. Ich glaube, der hat sich echt gefunden. Der war so, hat so mit sich gehadert, der war immer so schlecht gelaunt und so. Und ich glaube, der ist echt, der hat seine Mitte gefunden. Und das ist echt eine gute Sendung, obwohl sie in Sat.1 läuft. Und aber diese, weißt du, dieser Wunsch, junge Leute, die noch was erreichen wollen, diesen Foodtruck aufziehen und damit durch die Republik fahren, das finde ich prinzipiell
aber
gut, aber lass mal diese schwarzen.
Was, was, Was ist denn die Alternative jetzt zu Pommes und Currywurst und Pommes? Was gibt's denn jetzt alles irgendwie an
Pulled Pork, mexikanische Essen hier, peruanischer
Kräutersalat. Ich kann Pulled Pork, das konnte ich nicht mehr hören. Ich kann diesen
auch so Pulled Pork.
Und dann auch noch Leute, die haben erklärt, ey, das musst du mir essen, Pulled Pork. Das heißt so, weil das ist so gezupftes Fleisch. Und das wird dann in so eine Marinade 24 Stunden eingelegt. Pulled Pork, das ist so, das essen die in Amerika auch alle. Das ist so ein Ding wieder, wo die Leute jetzt nur auf den Ausdruck schon wieder so abflaschen. Hier, Pulled Pork. Das nervt mich schon wieder. Das ist einfach nur Fleisch, das ist von der Rippe abgeschnitten worden und wird dann da irgendwie, ja, mit einer Soße bedeckt aufs Brötchen gelegt. Nee,
ist nicht einfach. Es ist nicht einfach. Pulled Pork ist tatsächlich, dauert lange zuzubereiten.
Bei mir gibt's jeden Morgen Pulled Pork. Hier hängt immer ein Schwein bei mir im Wohnzimmer rum. Und da zupfe ich immer so ein bisschen Fleisch ab. Nee, aber das wird dann immer so, das ist genau wie mit dieser Burger-Bewegung. Also das ist vor ein paar Jahren, alle meinten Burger ist, wir müssen den Burger wieder fancy machen. Jetzt haben sie irgendwie mitbekommen, Pulled Pork, dann ist es wieder Pastrami, dann kommt wieder die Currywurst, dann kommt wieder, das ist immer dieser Kult um ein Gericht.
Pastrami ist selbst im Edeka jetzt angekommen. Pastrami war wirklich, wenn man Pastrami essen wollte vor 5 Jahren, musste man nach New York fahren oder sowas. Das gab's gar nicht in Deutschland. Und jetzt, also Pastrami ist
naja,
ja so eine
es
Art,
gibt spezielle Läden, der Feinschmecker weiß, wo man das bekommt. Das Problem ist bei Pastrami, dass man ein gutes Pastrami, also meistens ist es zu trocken oder sonst was. Ich glaube nicht bei Edeka, die haben jetzt nicht so ein geiles Pastrami. Ein gutes Pastrami-Brötchen, vor allem muss das richtig dick.
Nee, aber
so
man,
wie
kann,
bei,
man kann
ich habe mal in New York gegessen bei Katz Deli oder wie das Katz, da heißt.
Ja, diesen, genau. Wer Harry Met Sally.
Ist aber mega lecker gewesen, muss ich wirklich sagen. Könnte ich jetzt auch schon essen.
Ganz kurz, Edeka sollte man nicht pauschal verurteilen, genau wie Rewe, sind ja Franchise-Unternehmen. Also du kannst einen beschissenen Edeka haben, es gibt sie noch, diese dunklen, ungemütlichen Edekas, die mit, also ganz ungemütlich, ganz schreckliche Läden, aber es gibt auch echt geile neue Edeka und Rewe, Feinkost, Supermärkte,
gut,
wo du wirklich tolle Sachen bekommst.
Ich wollte dich das mal fragen, pass auf, es gibt diese fetten, geilen Edeka-Läden, die sind groß, die sind modern, die sind auch von der Aufmachung her ganz schick. Und dann gibt es auch noch in Neukölln oder so einen kleinen, also er hat nur einen Gang, der Laden, das sieht so aus, als wenn der in eine Wohnung reingebaut wurde, da steht aber auch Edeka vorne dran, weißt du? Und da arbeitet meistens jemand, der hat auch überhaupt keinen, der hat weder ein Namensschild, noch hat er irgendwie eine Ausrüstung von Edeka an. Du denkst, ein Typ, der hat sich so ein Schild gekauft und hat dann irgendwo überall die Bestände aufgekauft, der hat einen Edeka-Laden aufgemacht. Gehören die eigentlich wirklich zusammen, diese großen, fetten Edeka-Läden und diese kleinen stinkigen, die wirklich auch nur, sag ich mal, eine Tomatensauce haben, einmal Nudeln und also, weißt du, was ich meine? Kennst du, gibt's die in Köln auch noch? Diese ganz, wie du meinst,
ja, genau.
Diese düsteren kleinen.
Genau, es gibt diese düsteren kleinen Scheißläden. Also Edeka ist ja die Abkürzung für, ich glaube, warte mal, wie heißt es? Es heißt irgendwas. Einkaufsgemeinschaft. Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler. Glaube ich.
Oh, das klingt ja schon richtig.
Edeka, also EDK, Einkaufsgenossenschaft der Kolonialwarenhändler. Und das haben sie dann einfach ausgeschrieben. E-D-E-K-A, EDK. Und das waren, ich glaube, gibt es seit, keine Ahnung, über 100 Jahren, waren kleine Läden, die sich dann irgendwann zusammengeschlossen haben, um günstiger gemeinsam einkaufen zu können, um auf dem Markt zu bestehen. Und als ich klein war, gab es diese großen Edeka-Center sehr, sehr selten. Das Edeka war so ein kleiner. Der Edeka war ein Dorfladen, war ein Dorfsupermarkt. Bei uns in Bremen-Nord gab es ein Edeka gegenüber von meiner Schule, das heute mittlerweile eine Spielbank.
War aber schon immer ein bisschen teurer.
Genau, war immer ein bisschen, also angeblich, ich glaube, das stimmt gar nicht, aber es hieß immer so bei Edeka, da gibt's so die feineren Sachen, damit bin ich so aufgewachsen, aber ich glaube, das stimmt gar nicht mehr so. Und vor allem hat Rewe auch echt nachgezogen. Also Rewe ist ja früher, ich glaube, Coop gewesen, ne? Oder
ich glaube, Rewe hat doch Reichelt aufgekauft oder umgekehrt, war da nicht gerade wieder so. Das ist eine Fusion, die nicht stattfindet. Darf. Muss ich gleich mal gucken. Da ist irgendwie gerade in den Nachrichten gehört. Irgendeine Fusion darf nicht stattfinden, weil Edeka sich quergestellt hat. Ich glaube, Reichelt sollte aufkaufen.
Die Kernfusion darf nicht stattfinden, weil Edeka nicht aufgekauft werden darf. Hat Sigmar Gabriel beschlossen. Ich glaube, so irgendwie
kann
sowas.
Sein.
Naja, wie kamen wir jetzt eigentlich da drauf?
Ich weiß keine nicht. Ahnung, weil wir immer, aber ist die großen egal. Alten Supermärkte, Jan, damals Coop oder kennst du Pro noch oder Safeway, meine Oma und Opa konnten kein Englisch, die haben immer Safai gesagt, wir gehen zu Safai. So,
Wohlwort. Gibt's bei uns in der Fußgängerzone, in Fegesack gibt's immer noch Wohlwort. Also es gibt schon...
Woolworths. Kennst du auch noch meine Urgroßeltern, die wirklich sehr einfache Leute waren, die konnten das alles nicht... Die haben immer Spaghetti. Wir machen heute mal Spaghetti bei uns und so. Die konnten das nicht aussprechen. Oder Schiros. Mein Opa, holst du dir so ein Schiros jetzt hier wieder oder was? Also die konnten das halt nicht so. Das ist ganz süß. Und ich habe halt auch bis vor 2 Jahren noch gedacht, das heißt nicht Safeway, sondern Safai. Das ist keine Ahnung. Nee, ich glaube, ich bin damit auch aufgewachsen, habe das dann wirklich lange gedacht. Wir sind darauf gekommen, weil wir Nostalgiker sind, Jan. Weil wir manchmal gerne in der Vergangenheit rumwühlen oder gerne ein bisschen nerdig einfach mal abquatschen und die Leute unterhalten wollen und diese Sendezeit auch vollkriegen. Ich würde gerne an dieser Stelle einmal betonen, die Sendung letzte Woche war nicht
vollkriegen.
Die Sendung letzte Woche war nicht 60 Minuten lang, weil ich zu spät gekommen bin, sondern weil sie auch einfach mal 60 Minuten lang war. Laut Vertrag müssten wir nur 10 Minuten machen pro Sendung. Das sollten die Leute draußen noch wissen.
Also alles über 10 Minuten ist unser Geschenk an euch. Spotify genau. Sagt, gebt uns 10 Minuten. Hier habt ihr die 600 Euro jede Woche, das reicht. Aber wir machen gerne, weil wir unsere Fans lieben. Übrigens haben sich wahnsinnig viele Leute beschwert bei mir, dass du deine Facebook-Nachrichtenfunktion ausgestellt hast. Ich soll dir ganz viele Sachen ausrichten. Wollen wir das jetzt in der Sendung machen oder wollen wir es hier nach der Sendung machen? Ganz viele
ich würde
Leute
das gerne machen. Wir wollen ein bisschen mehr Musik machen. Ich hätte so Lust, jetzt auch noch kurz einen Song anzukündigen.
Mach mal eben kurz. Ja, machen wir gleich.
Und dann machst du das. Schwedischer Songwriter hat vor 12 Jahren seine beste Platte rausgebracht. Ein Song, so ein trauriger Song über die Ex, die einen neuen Typen hat. Oder sie hatte einen Typen vorher und jetzt liegt er da im Bett. Schöne Geschichte. Ich mag diesen Gitarrensound gerne. All Lovers Hell heißt der Song von Christopher Aström. Der spielt übrigens bei der Band Fireside. Die haben auch ein paar ganz fantastische Songs gemacht. Und seine Soloplatten, das ist so richtig depressiver, skandinavischer Songwriter-Scheiß. Aber ich lieb das manchmal. Momentan ist der Herbst wieder so im Vormarsch. Das ist genau die richtige Zeit, um so einen Song zu hören. All Lovers Hell von Christopher Aström. Jetzt einfach mal anmachen und dann wirklich erst wiederkommen und einfach mal durchatmen. Das machen wir nämlich dann auch. Und nicht nur sagen, ja, 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 jetzt hört auf zu labern über Musik. Jetzt mal anhören und dann sind wir gleich wieder da mit dem Besten von gestern, heute und morgen. Bis gleich.
Da sind wir wieder, Ihre zwei kleinen Madenwürmerchen von Spotify. Hallo. Herzlich willkommen, fest und flauschig. Olli, eine tolle Krankheit. Das kennt man vielleicht, in Berlin kennt man das glaube ich gar nicht, aber im Kölner Raum sehr verbreitet, der Madenwurm. Neben den Läusen, für Leute, die Kinder haben, eine der angenehmen Situationen, wenn man Kinder hat, ist das Auftauchen des Madenwurmes. Der guckt an gewissen Stellen im Körper einfach, das ist ein Parasit, genau wie die Laus. Arrangiert sich mit den Gegebenheiten des menschlichen Körpers. Ich glaube, diese kleinen Madenwurm-Eierchen werden geschluckt und dann entwickelt sich im untenrum Bereich, im Po-Bereich, entwickelt sich ein kleines Würmchen raus. Hallo! Und dann kann man drin lassen. Aber kann man auch.
Bist du da gerade betroffen?
Nee, ich hab's jetzt quasi in Erziehungseinrichtungen, in denen ich im weitesten Sinne Familienangehörige von mir mehrere Stunden am Tag abgebe, da ist dieser Fall tatsächlich vorgekommen. Ich habe direkt das Gesundheitsamt angerufen, ist aber keiner ans Telefon gegangen, weil beim Gesundheitsamt hatten alle frei und waren krankgeschrieben wegen Madenwurmbefall in Köln. Die halbe Stadt hat gerade Madenwürmer.
Das ist so am Ende des Sommers. Ist das eine Epidemie bei euch oder was? Bei uns gibt es immer Läuse. Hatte ich schon zweimal. Hattest du schon mal Läuse gehabt, jetzt auch durch deine Kinder?
Läuse
oder
noch so? Gar nicht. Nee, gar nicht. Läuse gar nicht. Wir hatten mal eine Zeit lang eine Katze, die sich verfangen hatte in dem Haar von einem Kind mehrere Tage lang. Haben aber erstmal drin gelassen und dann rausgekämmt mit so einer Öllösung. Mit so einem Katzenkamm. So aber, mit so einer Lupe. Gucken, ob auch Katzen drin sind hinterher.
Aber Läuse ist doch irgendwie, das hat doch jeder im Kindergarten, es gibt doch mal Läuse.
Ich hatte nie Läuse, das ist so ein Mädchending, also Mädchen haben häufiger Läuse als Jungs. Und ich glaube, es ist tatsächlich, blonde Haare sind nicht so oft betroffen wie dunkle Haare. Meine ich.
Oder und Sackläuse?
Sackratten meinst du?
Ich weiß nicht, früher in der Schule, da wurden ganz oft Witze gemacht darüber, über, also, du hast doch Tripper oder du hast doch hier Sackratten oder du bist doch hier, du hast doch, was gibt's denn noch? Nenn mir mal so Geschlechtskrankheiten. Du hast doch, Trimmer. Du bist doch eine Sack. Trimmer, Sackratte. Das ist Krankheiten.
Chlamydie. Du Chlamydie.
Das kriegen vor allem Spatteln. Also Spattel kriegen das oft, glaube ich, ne?
Ja.
Du Spattel hast doch Sackratten. Das wurde einem vorher. Und da habe ich immer gedacht als Kind, das kriegt man ganz leicht und ganz schön. Ich habe noch nie Sackratten gehabt und noch nie Sackläuse und auch noch nicht so einen anderen Scheiß gehabt. Das ist vielleicht auch ein Zeichen dafür, dass man zu wenig Geschlechtsverkehr hat oder zu wenig wechselnde Partner hat. Hast du schon mal sowas gehabt? Hand aufs Herz, einmal jetzt hier die offene Runde mit Jan Böhmermann. Geschlechtskrankheiten. Ist das
noch,
schon mal die?
Ist mir tatsächlich noch nicht untergekommen. Es gab eine Phase in meinem Leben, wo das durchaus hätte passieren können, gebe ich ganz offen zu, ganz ehrlich. Aber es ist nie passiert und ich bin dem lieben Gott, dem Herrgott dankbar dafür. Nee, keine Ahnung. Also ich weiß nicht, in Köln kannst du, glaube ich, eher einen Madenwurm einfangen beim Geschlechtsverkehr. Das zählt aber jetzt im weitesten Sinne nicht als Geschlechtskrankheit. Aber wie gesagt, Madenwurm, ganz tolle Krankheit. Wer das mal hat bei seinen Kindern, einfach, ich hab gehört, es juckt dann wohl. Und dann muss man nachgucken und dann guckt, ja, hat er so ein kleines weißes Würmchen mit so einem Zylinder auf, macht dann, guckt dann da hinten raus und dann muss man eine Tablette nehmen und dann ist das alles wieder weg. Aber trotzdem wirklich, das sind diese Alien-Momente wahrscheinlich im Leben von Eltern, wo man dann denkt, okay, da habe ich mir irgendwie auch anders und verträumter vorgestellt. Das sah in der Nido besser aus.
Die Disillusion, also mit dem Windeln wechseln geht's eigentlich los, da wirst du völlig desillusioniert. Also das, wenn du das erste Mal da so einen richtig fetten Haufen wegwischen musst und so, dann weißt du, ab jetzt wird's ernst. Jetzt kommt der harte Teil des Lebens. Eine Sache, die ich dich jetzt mal fragen will, Jan. Ich weiß, wir sind hier nicht alleine, aber kannst du dich noch daran erinnern an deine allererste Erektion?
Meine allererste Erektion?
Ich kann mich daran erinnern. Ich weiß noch genau,
wirklich? Dass
ich
da
ich lag im Zimmer. Ich erzähl's jetzt einfach mal.
Ja, warum denn nicht?
Wir haben viele Hörer, die bald auch, also die jetzt auch bald in das Alter kommen, dass sie vielleicht irgendwann ihre erste Erektion haben. Und also ich habe Angst gehabt und habe gedacht, ich muss zum Arzt. Ist kein Witz. Ich habe gedacht, oh Gott, da explodiert der zwischen meinem Bein, der Pillermann, der explodiert ja gleich. Ich muss mal
kurz meine Eltern. Bei euch hieß es Pillermann, hieß es.
Nee, Pillermann sage ich jetzt. Bei uns hieß es immer Schwanz schon in der ganzen Familie. Vor allem ganz doll.
Geiler Schwanz.
Ja, meine Eltern mich immer gelobt, ey, unser Sohn hat echt einen super Schwanz, also wirklich. Nein, also im Schwimmbad so vor den anderen Eltern, ach guck mal, unser Sohn, der muss keine Badehose tragen, der kann ruhig alles zeigen. Die waren so stolz drauf. Nichts erreicht im Leben, aber schön, Schwanz.
Wir nehmen das Seepferdchenabzeichen auf seinen Penis drauf. Ganz einfach.
Guck mal, unser Junge da vorne, was für ein schönes Schwanz.
Seepferdchen.
Nee, aber kannst du, also, weil ich nicht dran erinnert, da war man ja klein noch und dass man das noch nicht einordnen konnte. Also mir hat keiner gesagt, irgendwann wirst du mal eine Erektion haben. Und als sie dann da war, stand ich da völlig alleine. In der Nacht bin ich aufgestanden, aus dem Bett raus, stand im Dunkeln in meinem Zimmer und hab erstmal runtergeguckt und hab gedacht, was ist denn jetzt los? Ich wollte meine Eltern wecken. Habe ich dann aber nicht gemacht.
Mit dem Penis.
Nee, aber so guck mal, was hier los ist. Also nach dem Motto, vielleicht hätte ich dann auch nur ein Lob bekommen oder so, keine Ahnung. Nein, also kannst du dich nicht mehr dran erinnern oder was?
Ich kann mich wirklich nicht mehr dran erinnern. Das ist, ich weiß aber, dass Erektionen, also ich glaube, es ist die erste bewusste Erektion, dass Erektionen ja auch schon bei kleinen Kindern vorkommen, bei kleinen Jungs vorkommen. Aber das ist natürlich nicht bewusst und auch nicht sexuell konnotiert, sondern da ist einfach passiert irgendwas wie ein Pups oder sowas. Das ist ja noch nicht bewusst. Ich glaube, es ist deine erste bewusste Erektion, von der du jetzt gerade gesprochen hast. Vermute ich.
Ja, bei mir, das ist ja noch nicht so lange, es ist 2 Jahre jetzt her. Also.
Und weißt du eigentlich noch, wie ich dich letzte Woche korrigiert habe, dass ich mich darüber lustig
gemacht
habe?
Du hast mich schon sehr oft korrigiert.
Ja, aber das stimmte dann gar nicht. Dass der Freitag, dass du nicht wusstest, wenn der Freitag rauskommt. Ich habe gesagt, kommt bestimmt Freitag raus. Und dann kam Donnerstag raus. Und kommt Donnerstag raus, der Freitag. Damit man den freitags lesen kann. Naja.
Ich weiß.
So ist es. So ist es. Dummheit hat viele Gesichter, eins unter anderem von mir.
Bevor du dich jetzt hier wieder selbst in Frage stellst, würde ich gerne mal wissen, wie die Titanic dich in Frage gestellt hat diese Woche. Hat sie dich überhaupt in Frage gestellt?
Ich war
unsere Radiosendung, unsere Vorgängersendung wurde auch mal da kritisiert und da bist du sehr gut weggekommen und ich bin sehr schlecht weggekommen, das weiß ich noch.
Ja, das ist jetzt aber anders, weil jetzt geht's, es ging um diesen Artikel. Ich lese jetzt nicht ganz vor. Erstmal wird da ein Autor der Süddeutschen Zeitung mit einer Planierraupe überfahren und für völlig unzurechnungsfähig erklärt. Und dann geht's darum, werden Makel gesucht, beziehungsweise wird auf einen Makel hingewiesen, den man in der Humorkritik der aktuellen, jetzt neuen Titanic von vor 2 Tagen wohl gefunden hat. Ich lese mal ab dem ersten Absatz vor. Ich hoffe,
würde ich gerne hören.
Ja, haben wir die Zeit? Ich guck mal kurz dazu.
Wir haben so viel Zeit, Jan. Wenn wir unter einer Stunde heute bleiben, dann gibt's wieder richtig Ärger. Das weiß ich selber.
Ich sag aber direkt, ich kann mich nicht großartig verteidigen, weil wenn ich jetzt tiefer ins Detail gehen würde, warum das alles so ist, wie es ist, dann...
Nee, du sollst dich auch nicht, für eine Kritik sollte man sich nie verteidigen.
Alles klar, ich lese einfach nur mal vor. Ja. So viel dazu, das bezieht sich auf den Teil des Autors der Süddeutschen Zeitung. Wenn Sie allerdings mich fragen, und das tun Sie zweifellos, sonst würden Sie hier nicht so eifrig mitlesen, so irritiert mich an Böhmermann inzwischen etwas anderes. Geweckt wurde diese meine Irritation im April, als er sich durch Erdogans Klage, man erinnert sich, weniger in seiner Privatsphäre oder Kunstfreiheit verletzt sah, als vielmehr in seinem Deutschsein. Sein getwitterter Hilferuf an Kanzler Wanst-Chef Altmaier zeugte davon, später auch seine Bestürzung über Merkels öffentliche Bewertung seines Gedichtes. Böhmermann fühlte sich von der Kanzlerin, einem nervenkranken Despoten, zum Tee serviert, kurz von seiner Bundesrepublik verraten. Wollte ich die Enttäuschung über das liebe Heimatland zunächst als Nebenwirre einer stressbedingten Überforderung abtun, verstärkte sich mein Eindruck in den folgenden Monaten. So sprudelte in einem erst kürzlich erschienenen YouTube-Interview die Deutschlandliebe aus Böhmermann heraus, als habe man ihn zu lange geschüttelt.
Welches Bundesrepublik Video war das?
Das war es mit, ich glaube, es mit Roos bei hiphop.de, dieses lange, wo alle gesagt haben, dass ich Koks genommen habe hinterher. So sprudelte, als habe man ihn zu lange geschüttelt. Bundesrepublik Deutschland ist nicht Nazi, das ist ein Zitat, man zitiert mich. Im Herzen weiß jeder, dass die BRD und alles, was heute ist, nichts zu tun hat mit Nazi und alles, was in die Richtung geht, da gehen überall die Alarmsirenen an. Angesprochen auf ein mögliches Burka-Verbot fiel ihm nichts Besseres ein, als ausgerechnet Thomas de Maizière zu zitieren. Ich finde diesen Satz, jetzt wieder Zitat, ich finde das einen guten Satz, man sollte nicht alles verbieten, was man scheiße findet. Alarmsirenen, ja, jetzt höre ich sie auch. Es folgten Schwärmereien für die innere Sicherheit, in Klammern, die Polizei muss das Gewaltmonopol behalten, und die Bundesrepublik im Allgemeinen. In Deutschland haben wir wahnsinnig viel erreicht mit unserer Geschichte. Bevor er ein befremdliches Verständnis von Kunst und Staat offenbarte. Dass Künstler machen dürften, was sie wollten, sei natürlich Quatsch. Stattdessen versteht Böhmermann Kunst als Produkt linientreuer Freiheit. Ich darf mich auf die Grenze der Meinungsfreiheit stellen. Dass ich hier stehe, erlaubt mir die Verfassung unseres Landes. Es scheint ihn nicht zu irritieren, dass staatstragende Satire stets Kennzeichen autoritärer Systeme ist und selbstverständlich war nie einer dieser autoritären Satiriker der Ansicht, in einem autoritären Staat zu leben, sondern in einem besseren. Wenn Böhmermann also abermals das Bessere gegen Dunkeldeutschland ausspielt, liegt dem der Impuls zugrunde, Deutschlands Ruf retten zu wollen. Ihn zu besudeln, das aber wäre sein Job. Für Marketing sind schon andere zuständig. Oft wurde Böhmermann unterstellt, sich als moralische Instanz zu sehen. Ich diagnostiziere eher einen pädagogischen... Was ist denn los, Olli?
Das, halt ich finde, das kurz ist eine zähe Kritik. Zähe Kritik.
Ja, ja, weil ich möchte aber, dass jedes Wort
ankommt. Du liest das auch zäh, ja.
Ich diagnostiziere, ich kann es auch mit einer fremden Stimme vorlesen vielleicht.
Machst du doch gerade, mach mal weiter, finde ich gut. Mach mal, ja.
Ich diagnostiziere eher einen pädagogischen Anfall. Ab einem gewissen Bekanntheitsgrad wandelt sich der freche junge Künstler zum anstrengenden Volkserzieher. Ein ähnlicher Fall wäre Daniel Aminati, Daniel Kehlmann. Denkbar ist auch, dass sich Böhmermann an amerikanischen Lebensgebaren orientiert. Jenem in Jahrhunderten demokratischer Kultur gewachsenen Verfassungspatriotismus.
Oh, jetzt komme ich, habe ich selbst den Faden verloren. Also auf jeden Fall ist am Ende, die
Hypothese... Die Aussage ist, dass du alles falsch gemacht hast.
Nein, nicht alles, nee. Also am Ende schließt mit einem versöhnlichen, darum ergeht hiermit eine erste freundschaftliche Verwarnung an Böhmermann, bei der Adaptierung von US-Folklore künftig vorsichtiger zu sein. Besonders aber bei der Vermengung von Satire und Patriotismus. So, und das ist tatsächlich, ich sag mal, eine Sache, wo man
aber
jetzt
hier vielleicht ganz kurz, aber eine Sache, eine freundschaftliche Verwarnung ist schon mal Quatsch, weil bei der Humorkritik bei der Titanic steht nie der Autor, das ist immer unter diesem Namen Hans Menz oder wie das da ist. Und den gibt's ja gar nicht. Das sind ja immer verschiedene Autoren, die das schreiben, seit vielen Jahren. Könnten die bitte einfach mal wenigstens den Namen des Autoren da unterschreiben? Ich finde, das ist doch mal wesentlich eine faire Geste, oder?
Natürlich, nein, auf keinen Fall. Das Tolle ist ja, dass du eben nicht weißt, wer es geschrieben hat. Also
was ist denn daran toll? Was ist denn daran toll, wenn du nicht weißt, wer es geschrieben hat? Was ist denn daran das Tolle?
Das ist vor allem für den Autoren toll, dann kann er einfach ohne Angst vor Repressalien
für den Autoren ist das toll.
Raushauen. Aber ich finde das hier prinzipiell, also ich lese es zum Eingang, ich nehme es natürlich auch immer, ich bin Feedback-Künstler, weißt du ja. Aber ich meine, es berührt ein Thema, was uns, aber auch mich, eigentlich schon seit Jahren beschäftigt. Und ich glaube, und das ist vielleicht, ich muss mich da, ich glaube, noch ein kleines bisschen klarer fassen oder vielleicht nochmal genauer abzirkeln, was eigentlich der Standpunkt ist. Aber, ich sag mal so.
Vielleicht auch erstmal gar nicht. Vielleicht erst mal, lass dir doch erstmal alles.
Es hat erstmal, aber diese, ich sag mal, die große Frage, Wenn 1 Million Leute, Flüchtlinge innerhalb von einem Jahr kommen, 1 Million Flüchtlinge zu uns. Und die kommen ja nicht zu uns, weil die jetzt denken, dass das ein scheiß Land ist oder weil
also dass sondern wir weil in einem scheiß Land leben. Player in Europa sind, ne?
Nein, auch nicht. Aber natürlich haben wir etwas, was die Menschen in Syrien nicht haben. Zum Beispiel keinen Krieg, erstens. Und zweitens, ich sag mal, gewisse Privilegien, zivilisatorische Privilegien, uns zusammen, also jetzt als Privatperson gesprochen, zusammen erarbeitet, ja, oder auch vererbt. Was ja. denn? Jetzt,
kann es das sein, dass du dich gerade doch rechtfertigst dafür? Für die Kritik?
Nein, ich möchte nur eine, ich sag mal so.
Du willst was klarstellen?
Nein, nicht, auch nichts klarstellen. Ich möchte, also mich treibt die Frage um, wie wir zusammengehalten werden. Wie alle Leute, die hier sind, was der kleinste gemeinsame Nenner ist. Und zwar nicht, also gar nicht, um irgendwie weder konstruktiv noch destruktiv, einfach nur eine reine.
Was hält die Menschheit oder was hält das Land zusammen, meinst du?
Was hält die Menschen im Wirkungsbereich des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland zusammen? Was ist das, worauf sich alle einigen können? Wo alle sagen, ja genau, finde ich auch. Und wo man dann, wenn man sich darüber einig ist, einen netten Kaffee zusammen trinkt und sich gut versteht. Was ist das?
Die Freude am Leben.
Ja, halt's Maul. So, und ohne eine Antwort zu haben, ohne eine Antwort zu wissen zu wollen, weißt du? Aber weißt du, alles, was in den letzten Jahren passiert ist, führt dazu, dass man sich zwangsläufig damit auseinandersetzt. Und dass man auch dann, ich glaube, nicht gelten lässt, dass Dinge immer so bleiben müssen, wie sie immer schon waren. In jede Richtung. Einfach mal.
Ja, aber einmal, weißt du, guck mal, wenn das jetzt alles, die Sache ist einfach die, dass jetzt auf einmal du in so eine Rechtfertigungshaltung dadurch kommst, dass du so eine Kritiken, du musst doch gar nicht erklären, was dieses, ich weiß es auch nicht genau, was uns alle zusammenhält. Manchmal frage ich mich auch, ob es überhaupt irgendwas Sinnvolles gibt, was alles zusammenhält. Also ich bin da sehr, also das kann, ich kann so solche Sachen nicht beantworten. Was hält uns zusammen? Ich glaube, der Lebenstrieb, dass man am Leben bleibt, dass man sich die natürlichen Sachen, Sonnensachen, ich kann jetzt auch nichts dazu sagen, aber das ist so, das will ja auch eigentlich keiner von dir wissen. Du wirst ja fast schon dazu, wenn du dir so eine Kritik reißt, wirst du ja schon dazu gedrängt, Jan, dass du dich da erklären musst und erklären musst, was hält dieses, das weiß man doch immer nicht alles. Also man kann das doch nicht alles wissen und manche Sachen sind da einfach zu schwierig zu erklären.
Naja, es ist vor allem schwierig nachzuvollziehen, also dieses subjektive Gefühl, was das mit einem macht, wenn du quasi ohne aus irgendeinem komischen Satire Konglomerat heraus quasi namenlos irgendwelche Sachen raushaust, sondern das einfach ganz zuordnungsbar auf deine Fresse, auf dein Gesicht, auf deine vermeintliche Persönlichkeit, auf deine öffentliche Figur, alles mit dir assoziiert wird und was das dann, ich sag mal, in Tagen, wo alle Leute nicht so genau wissen, was sie eigentlich denken sollen, mit einem macht, wie die Welt herum sich dann verhält, das ist vielleicht auch eine subjektive Erfahrung, die in meine Arbeit mit reinspielt, die man eventuell nicht nachvollziehen kann, wenn man sie nicht selber gemacht hat. Ich bin ja auch, es ist ja, ich sag mal so, ist auch ein Prozess, ein Findungsprozess, sowohl ein juristischer als auch ein künstlerischer Findungsprozess, in dem ich mich fortwährend immer noch befinde, ohne Hoffnung, dass es eines Tages einen Zielpunkt gibt, leider.
Vielleicht wirst du ja nochmal ein ganz anderer Künstler, vielleicht gehst du ja nochmal in eine ganz andere Richtung, Jan.
Ich habe schon überlegt, ob ich eventuell anfangen soll, mit Körperflüssigkeiten Bilder zu malen. Oder wie Udo Lindenberg, einfach nochmal irgendwie auf Likörchen, mit Likörchen, einfach Bilderchen zu malen. Und den Comic, keine Panik, guck mal hier.
Ich habe gestern bei Extra 3 so rumgehackt auf Udo Lindenberg und so. Ich sollte eine Laudatio halten zum 40. Jubiläum von Extra 3, ja? Hast du dir nicht angeguckt wahrscheinlich, ne? Musst du auch nicht.
Habe ich nicht gesehen. Ich habe gestern aber Zapp gesehen mit der großen Satire-Studie von dem großen Wissenschaftler Bernd Gäbler für die Otto Brenner Stiftung, der die großen 3 Satire-Sendungen in Deutschland untersucht hat und festgestellt hat, dass Satire nicht die echte Berichterstattung ersetzen sollte. Das ist Quintessenz. Das habe ich gesehen. Aber warum warst du überhaupt bei Extra 3? Kennst du da irgendjemanden? Oder ist,
die haben mich eingeladen.
Nacktfotos von dir? Die haben mich eingeladen. Ach so.
Aber die haben mich eingeladen.
Du kommst also, wenn ich jemanden einlege, kommst du einfach immer.
Ja, aber Extra 3 ist doch eine gute Sendung, oder? Findest du nicht? Also das ist eine Sendung, gibt's seit 40 Jahren. Und dann bin ich da rein und habe einen Text gehabt, den habe ich geschrieben, noch auf dem Weg zu Extra 3 im Zug und sollte den dann abgeben. Das hat alles nicht geklappt so richtig. Dann haben sie mir den doch noch auf den Teleprompter gepackt. Und dann gab's auch, also die, ich bin sehr spät gekommen, es gab keine richtige Probe. Dann bin ich da raus auf die Bühne und dann habe ich gleich gesehen, ich kann das nicht. Also das ist so eine Sache. Liest du eigentlich vom Teleprompter ab, wenn du da dein Stand-up machst? Mal ganz ehrlich, weiß ich nicht. Machst du das ja, ne? Du
hast auch einen Teleprompter. Also ich lese nicht ab, sondern es sind da, also das, was früher bei Harald Schmidt oder bei den älteren Sendungen waren es immer die Karten neben dem Prompter. Und es gibt halt so Stichwörter, das Setup und die Pointe stehen dann auf dem Prompter drauf. Ja, ja, klar. Ich lese aber nicht ab, sondern das ist eher so eine Gedächtnishilfe, sag ich mal so.
Und naja, bei mir war es, der ganze Text war auf dem Prompter. Und dann habe ich gedacht, super, jetzt liest du das einfach mal ab. Und habe ich gemerkt, sowas habe ich noch nie gemacht, vom Prompter abgelesen und dann noch so, das muss man ja auch erstmal lernen. Und das habe ich nach einem Satz habe ich gesehen, das wird nichts. Und habe dann frei raus improvisiert und habe mich auch wieder um Kopf und Kragen geredet. Aber da viele ja sowieso denken, das ist so eine öffentlich verrückte Gestalt, Olli Schulz, ist das jetzt auch nicht so wirklich schlimm? Dafür hat man also schon so genug Irres. Das ist das Gute, wenn man mal besoffen über einen roten Teppich gelaufen ist oder Pimmelwitze gebracht hat, dass man dann auch immer das als Entschuldigung nehmen kann. So, ja, der ist halt nicht so helle, das ist halt ein Assi, der ist da irgendwie reingerutscht, der kann auch eigentlich nichts. Das ist manchmal gar nicht schlecht, wenn man so ein bisschen bei einigen Leuten so ein Bild erzeugt.
Unser großes Glück ist, dass wir nicht ernst genommen werden müssen und auch nicht das Bedürfnis haben, ernst genommen werden zu wollen. Also ich finde es eigentlich ganz geil, sich immer wieder, wenn man dann keinen Bock mehr hat, zurückzuziehen, darauf zu sagen, ey, guck mal, Alter, ich bin ein unseriöser Typ, ich bin mit dem Tanga über die Domplatte gefahren, auf dem Einrahmen im Sombrero auf und mache mich jede Woche lächerlich. Und das, was Olli und ich bequatschen, ist auch, hat weder Hand noch Fuß. Das finde ich eigentlich, also finde ich eigentlich einen schönen Zustand. Ganz angenehm.
Ja, ich auch. Jan, wir müssen heute noch eine Sache machen. Ich habe von Bertram Meyer hat auf meine Facebook-Seite geschrieben und hat ein paar große 5-Ideen vorgeschlagen. Darf ich dir mal find sagen?
Mach mal. Dürfen wir uns ein paar gib mal ein paar zur Auswahl. Welche Vorschläge?
Ich gebe dir ein paar zur Auswahl. Du darfst aussuchen, Jan, weil du momentan mein kleines Problem bist. Nein. Weil du so im Fegefeuer der Kritik stehst. Pass auf, im Sperrfeuer. Hier, die großen 5 Lieblingsgeräusche. Die großen 5 nachgemachten Produkte, die besser sind als das Original. Es sind voll die guten Sachen, die er geschrieben hat. Die großen 5 Dinge, für die man keine Zeit hat.
Das ist ganz gut.
Die großen 5 Wörter, die man heute nicht mehr benutzt, aber wieder benutzen sollte. Die großen 5 Rockstars, die man schon mal sein wollte. Die großen 5 dümmsten Lügen. Oder die großen 5 Wörter, die ein Date ruinieren können. Oder Sätze, kann man, glaube ich, auch sagen.
Ich würde sagen, die großen 5 Dinge, für die man keine Zeit hat, würde ich gerne nehmen.
Das würde ich auch gerne nehmen.
Ist aus meiner Lebenswirklichkeit. Also ich habe für viele Dinge keine Zeit und das sind die, da wüsste ich relativ gut.
Zum Beispiel, ja, so Jobs, die man, Einreiter am Russenpuff oder sowas zum Beispiel, so die großen 5.
Nicht sowas. Dinge, für die man persönlich keine Zeit, wo man sich, glaube ich, wünschen würde.
Ja, weiß ich. Ja. Wir machen jetzt. Hast du noch einen Songwunsch?
Ja, tatsächlich. Warte mal. Ich habe diese Woche. Wo habe ich's denn? Verdammt nochmal.
Wir sind nicht gut vorbereitet heute. Ich habe auch gedacht, wir machen morgen.
Wir sind super vorbereitet. Wir müssen einfach nur ein bisschen durchatmen und uns entspannen, Olli. Alter, komm mal runter, ey. Komm mal runter.
Ich bin einfach nur krank.
Ist was im Anmarsch bei dir? 42
Jahren. Ja, wie gesagt, gestern dann irgendwie Weißwein getrunken, dann auch noch geraucht ziemlich viel, dann offenes Fenster im Auto auf der Autobahn, weil ich rauchen wollte. Die anderen haben das stillschweigend hingenommen, waren aber eigentlich genervt davon, dass ich als einziger im Auto geraucht habe.
Du hast gemerkt, aber nichts dagegen gemacht. Ne? Du hast einfach weiter geraucht. Ja,
der Olli Kalkofe war da noch dabei, dann war Ansa und mein Manager und Kirsten Warntke, glaube ich, heißt sie, die auch bei Extra 3 irgendwie mitmacht, die saßen im Auto und ich glaube, ich habe dann irgendwie vielleicht auch ein bisschen sehr aggressiv Also ich habe da vorne gesessen, geraucht und habe Musik ausgesucht. Und die anderen haben sich unterhalten. Und ich habe dann mir den Weißwein in den Kopf geschraubt. Und ich glaube, dass die das alle nicht so geil fanden, dass ich da im Auto geraucht habe. Aber die Strafe ist, heute fühle ich mich schlecht, habe auch leicht, also dicke Stirn und so und fühle mich, als wenn ich jetzt krank werde. Ich darf nicht krank werden. Nächste Woche 4 Konzerte, Mann. So, ich hätte einen Song, wenn du keinen hast.
Nee, ich hab einen. Ich hab einen.
Hau raus.
Und zwar ist es von den Sparks, When Do I Get to Sing My Way? Warum denn nicht?
Schöne Homo-Mucke, finde ich gut. Hören wir jetzt.
Sparks. Halt's Maul, du dummes Schwein. Nee, pass auf, dann nehme ich ein anderes. Ich nehme ein anderes. Du bist wirklich ein... Hier kommt Right Said... Da machen wir was ganz Heterosexuelles hier.
Right Said
Fred. Right Said Fred mit I'm Too Sexy.
Aber man, du versaust echt die ganze Playlist. Nee, weißt du, aber
ich, lass mal, wir haben es diese Woche ganz oft in der Redaktionskonferenz gehört. Stell dir mal Folgendes vor, ganz, hört mal jetzt, geht mal bitte auf die Fidi und Bumsi Playlist. Hört euch, gleich bitte. Drückt bei Right Said Fred auf, I'm Too Sexy auf Play. Und während der ersten Sätze, stellt euch bitte vor, einfach so 10 Typen im Unterhemd, so 10 kreisende Fleischschwänze unter einer riesigen Dusche, die Gott. Einfach alle, einfach Spaß zusammen haben und dann dabei dieses Lied singen. Und wenn man das übersteht und dabei nicht Lust hat aufs andere Geschlecht, dann ist man echter Hetero. Nee.
Stellen so, sich einen kleinen Jungen vor mit einem riesigen Penis, zwei Eltern, die sagen, das ist unser Junge! Und dann im Hintergrund läuft I'm Too Sexy. Ja, okay.
Jetzt I'm ist Too Sexy von Right Said Fred.
Alles klar, bis gleich.
Guter Song, guter Song.
Naja, die einen sagen so, die anderen sagen so, ne? Und da sind wir wieder. Hier ist Fest und Flauschig.
Ja.
Die blaue Stunde, das Thema der heutigen Sendung. Die blaue Stunde ist die Stunde im Leben, die da so ein bisschen uns auch mal die Möglichkeit gibt, uns selber kennenzulernen. Ihr da draußen mit eurem Leben, ihr gebt uns viel Feedback und wir hier drinnen im Studio, wir quatschen mit euch und können jetzt mal ein bisschen hier austauschen. Die großen 5. So, jetzt müsste ich den Trailer abspielen, Jan. Wir haben uns entschieden, die großen 5
Dinge, für die man keine Zeit hat.
Hast du schon 5?
Ja, ich habe schon 5.
Ach, du bist so ein Profityp. Ich glaube, mir fallen die richtigen Sachen. Das müssten wir eigentlich auch mal einen Tag vorher bestimmen, damit das auch wirklich irgendwie also eine Wertung hat.
Hör auch mit dem Scheiß, Alter. Das ist auch wirklich Quatsch. Das haben wir uns schon früher beim Radio mal vorgenommen. Das hat nicht funktioniert. Und dieser komische, pseudo aufgebaute Druck, den man dann da irgendwie verspürt. Alles Anfängerkacke, ganz
der
ehrlich.
Druck kommt auch, ja, der Druck kommt auch nur daher, dass man sich dann so Kritiken im Internet durchliest oder so. Dass man sagen muss, ja, mach mal hier mal so oder mach mal so. Pass auf.
Großen 5, definiert von Böhmermann und Schulz.
Die großen 5 Dinge, für die wir leider keine Zeit haben. Auf Platz 5 bei dir.
Es ist immer wieder Massage. Ich bin ein wahnsinniger Massagefreak, Erfinder der Böhmi-Böhmi-Massage. alles, also ich habe öfter schon gesagt, wie gern ich mich massieren lasse und auch gerne Massagen verpasse, aber leider ist es oft, mir fehlt die Zeit dazu. Man muss einfach runterkommen, man muss atmen, man muss durchgehen, durchatmen, man muss in sich gehen und da mir fehlt dazu die Zeit und deswegen ist Massage bei mir auf Platz 5.
Okay, bei mir auf Platz 5 Zen-Mönch werden. Also sich einfach mal Mönch im Kloster leben und sein Leben mal wirklich umzustrukturieren. Schaffe ich nicht mehr familiär eingebunden, kann mich jetzt nicht von allem lösen, um ins Kloster zu ziehen. Leonard Cohen, mit dem ich mich gerade wieder auseinandersetze, der übrigens eine ganz fantastische neue Single gemacht hat. Ich glaube, da kommt nochmal ein neues Album.
Was sagt er denn? Persönlich auseinandersetzt also, oder mit seiner Kunst?
Ja, Leonard Cohen hat irgendwann in Mid-40ern eine Lebenskrise gehabt. Das war ja halt ein Womanizer, hat exzessiv gelebt, viele Frauengeschichten gehabt. Irgendwann ist ihm das alles über den Kopf gewachsen. Es gibt eine ultra gute Dokumentation, die heißt Bird on a Wire aus dem Jahre 74. Da wird Leonard Cohen begleitet auf Tour. Und da gibt es eine Szene, wie eine deutsche Schauspielerin, das kann man auch auf YouTube gucken, wie eine deutsche Schauspielerin versucht, ihn also aufzureißen nach dem Konzert und sagt, ja, ich würde gerne noch mit dir alleine was trinken gehen. Und dann redet er mit dem Manager und meint, ja, wer ist denn die Frau? Sie ist eine Schauspielerin, wer ist der Typ daneben? Und dann meint sie, ach, so ein unbedeutender deutscher Sänger. Und dann war das Udo Jürgens, der daneben stand. Und dann hat sie, Udo Jürgens stand daneben und sie gräbt Leonard Cohen an. Und ich glaube, der hat sehr exzessiv gelebt, hat wahnsinnig viele romantische, wilde, krasse Liebeserfahrungen gesammelt. Ich weiß nicht, wie das mit Drogen und Alkohol war, aber ich glaube, der war irgendwie schon exzessiv. Und dann hat dieser Punkt stattgefunden, wo er gesagt hat, ich will so nicht mehr leben und ist ins Kloster gezogen und hat einen Mönch, der war glaube ich schon damals 90, der ist glaube ich 115 geworden, dem hat er gedient, hat sich so einen Anzug angezogen und hat dann da gelebt und hat sein komplettes Leben umgekrempelt und wurde ein demütiger Mensch, der sich von all dem, aber ich glaube, das kommt halt immer, wenn du irgendwas so exzessiv machst, dann kommt halt irgendwann der Umkehrschluss. So, ne? Das ist halt das Traurige, dass du dann irgendwann zu so einem Hardliner wärst, du da dein ganzes Leben wegschmeißen musst, wenn du irgendwas zu doll betrieben hast. Und er hat sich dann entschieden, dieses Leben zu leben. Und ich liebe ja Leonard Cohen Interviews, weil der so kluge Sachen sagt, so reflektierte Sachen sagt und so eine Hoffnung ist für mich, also als älter, zum Älterwerden so. Und Zen-Mönch werden, das fand ich glaube ich auch immer ganz gut. Habe ich nicht den Mut zu, Aber die Idee in meinem Kopf ist immer mal da, dass man alles, also alles wegschmeißt, ins Kloster
alles
geht
und, lässt und dann weg.
Ja. Ja. Ich glaube, das wäre, wenn wir das jetzt machen, ganz kurz noch, Jan, wenn wir das machen würden, wenn du und ich, wenn wir morgen früh die Koffer packen und ins Kloster gehen und wir wüssten, wir kommen da ein Jahr nicht raus, rat mal, wie hart die ersten 2-3 Wochen werden, bis du dich da reingroovst.
Hart wie deine erste Erektion, Olli, aber dann ist vielleicht doch ganz schön. Ich war diese Woche, ich war diese Woche in einem staatlichen Gebäude eines fremden Landes, einer Besatzungsmacht. Ich habe eine Papierangelegenheit, eine Visumsangelegenheit für die Vereinigten Staaten von Amerika erledigen müssen.
Ja.
Und war in Frankfurt im Generalkonsulat. Und das ist eine derartige Ultra-Security-Hölle. Unglaublich. Man musste alle elektronischen Geräte abgeben. War ein Termin früh am Morgen in Frankfurt. Ich habe deswegen eine Nacht in Frankfurt übernachtet, um am Morgen, da ich glaube um 8 oder um 7.30 Uhr dann da ins Konsulat zu laufen. Musste alle Geräte im Hotel lassen. Laptop, iPad, iPhone, alles. Nichts, ich hatte gar nichts. Wie 1999. Ja. Nee, nicht mal, da hatte ich so einen komischen Pager. Wie 1992 zum letzten Mal.
War das in Berlin war das?
Nee. In Frankfurt war das, in Frankfurt.
Ah, in Frankfurt, okay.
Und, und da musste man da durchgeschleust werden. Und ich habe mich so zen-mäßig und so nackt habe ich mich, diese 45 Minuten, in denen ich da in diesem Gebäude war, habe ich mich selten gefühlt.
Und das ist jetzt was, also das ist, Platz 4 ist also?
Nein, ich wollte nur kurz erzählen, so, dass quasi,
okay.
wenn man das Kloster, das Härteste ist, ist Electron Digital Detox, ist das Härteste, für mich zumindest. Platz 4 passt aber ganz gut dazu, ist Buchlesen, ja. Ein Buchlesen. Ich habe nie Zeit, im Gegensatz zu dir, mich so runterzufahren, dass ich ein Buch lesen kann. Ich kriege es einfach nicht mehr hin. Und das ärgert mich sehr,
weil
ich eigentlich immer gerne lese. Ja, ich weiß, hast du letzte Woche schon
erzählt. Ich muss das machen, offen gesagt ist das meine Art von, ich meditiere nicht oder mache nichts anderes, ich gehe nicht in eine Yoga-Gruppe und das Einzige, was mich manchmal beherrschen kann oder beruhigt, wenn ich auch so aufgedreht bin oder wenn ich irgendwie übermüdet bin oder einfach grummelig, das ist einfach ein Buch lesen. Dann bin ich mal kurz weg. Und da kann ich mal ganz kurz, wo wir beim Thema Buchlesen sind, einmal wollte ich nochmal sagen, Matthias Brandt hat sein erstes Buch rausgebracht, das hat er mir geschickt vor ein paar Wochen. Ich glaube, ich habe es mal ganz kurz erwähnt, aber das Buch ist wirklich toll, das sind Geschichten aus seiner Kindheit, das Buch heißt Raumpatrouille, ich habe gehört, er hat jetzt auch eingelesen, der kann ganz fantastisch lesen und er ist ja nun mal der Sohn von Willy Brandt, ist ja Kanzlersohn und es ist so, dass es diese Zeit, als sein Vater da halt Kanzler war, beschreibt, auch aus der Sicht eines 9- bis, glaube ich, 14-Jährigen oder 12-Jährigen geschrieben, ganz, ganz tolles Buch, würde ich nicht nur sagen, weil ich den sehr schätze, sondern weil es wirklich, dieses Buch verdient ist, gelesen zu werden. So, ganz kurz noch.
Ja, gut, kleiner Buchtipp.
Ja, jetzt auf dein
Platz 4.
Clubbetreiber. Ich wollte immer mal einen Laden aufmachen. Irgendwie, und zwar einen richtig geilen, so bei Ollis. Auf so einen Laden, so mit einer guten Kapazität, wo Bands spielen können.
Mit 5 Apostrophen, bei Ollis mit 5 Apostrophs an den falschen Stellen.
Ja, und dann gibt's einmal die Woche 80er Party, geschrieben, aber auch 80 und dann Zieger. Das gab's früher ganz oft auf Postern, hast du gesehen? Dann so 80 und dann nochmal Zieger, 80 Ziegerpartys. So Leute auf dem Dorf, da gab's immer so Partys, die konnten das nicht richtig schreiben, egal. Aber so eine schöne, geile Bar ist ein Traum von vielen, das heißt ja immer, wer nichts wird, wird. Und das ist ja wirklich aber auch so ein Traum, dass man so einen eigenen Laden hat, der gut läuft, man weiß aber genau, wie es aussehen würde. Man würde seine Freunde, die alle gerade wieder keinen Job haben, da in diesen Laden einstellen, dann würde irgendwann Geld fehlen, dann würdest du dich irgendwie mit den Leuten überwerfen, dann wird es Probleme geben, dann würden die Hells Angels kommen oder die Bandidos und wollen irgendwie Schutzgeld haben und das Ganze würde im riesigen Desaster enden und ich müsste dafür wieder 3 Jahre auf Tour gehen, um den Ruin, den ich mir dazu gezogen habe, wieder zu kompensieren. Also das ist Bullshit, aber der Traum ist immer noch da, von so einem eigenen guten Laden, der aber nicht, das ist auch alles in einem, weißt du, das ist ein Club, das ist ein Swingerclub, ein Musikclub, das ist ein gutes Restaurant, da gibt's eigentlich alles, da gibt's gute Lesungen und ist auch noch ein Buchladen drin. Also so ein Olli-Laden.
Und du hast eine angeschlossene Wohnung, wo die Künstler, die bei dir auftreten, so Blues-Künstler oder sowas oder Singer-Songwriter, wo die auch wohnen können. Das verrechnest du aber mit der Gage natürlich, dass, wenn sie bei dir wohnen wollen.
Na klar, dafür kriegen sie eine vierhändige Bimmi-Bimmi-Massage. Ja, das ist auch so ein Wunschgedanke gewesen, immer mal einen Club oder so machen. Habe ich aber auch keine Zeit für und auch, glaube ich, nicht den Mut, um sowas. Jetzt schreiben mir bestimmt Leute auf Facebook, ja, hier, Olli, ich bin ehemaliger Kneipier. Also ich bräuchte nur Geld, den Rest mache ich für dich.
Ist übrigens
kein Interesse.
Banken laufen am allerschnellsten weg, wenn man ein Kundengespräch hat mit einem Berater und einen Kredit haben möchte für einen Gastronomiebetrieb. Es gibt nichts, wo Bankberater schneller ausschalten und gedanklich sich schon in den Ferien befinden oder die Steuererklärung machen oder sonst irgendwas. Kein Geld für Gastronomen ist die ungesprochene Weisheit oder die Regel für Bankmitarbeiter. Gastronomen kannst du vergessen, keine Kredite, ist ein absolutes Teufelsgeschäft. Geldverbrennungsmaschine. Auf Platz 3 der großen 5 Dinge, für die wir keine Zeit haben, ist bei mir Keller aufräumen. Animal Hoarder, also Keller oder ich sag mal den Gerümpelraum. Früher, als ich noch keinen Keller hatte, hatte ich einen Gerümpelraum, wo alles drin stand. Das war erst als Wäschezimmer geplant, also als Zimmer, wo man so Sachen reinstellt, die man noch nicht in den Schrank sortiert hat. Und dann ist es irgendwann immer mehr zugemüllt und da bin ich immer nach Hause gekommen und hab gedacht, ach, ich könnte mich jetzt aufs Sofa legen und irgendwie schöne Cola trinken, ein bisschen Fernsehen gucken oder ich könnte den Raum aufräumen. Ich lege mich mal aufs Sofa. Und das habe ich dann 5 Jahre gemacht, bis ich umgezogen bin und dann irgendwie mit so einem kleinen Caterpillar-Bagger, der Raum leer geräumt werden musste. Oder Vera in Wehen mit dem Messi-Team von RDL kam oder irgendwie die Wände
gestrichen. Das Gute ist, ich bin so oft umgezogen, dass überall immer mein Karton stehen geblieben ist. Deswegen ist es
nicht mehr ganz so. Wie oft bist du umgezogen? Ja. Wie oft kannst du es an, kannst du es jetzt, also, kannst du es,
in Hamburg bin ich zwischen 1991 bin ich ausgezogen zu Hause, bis 2005 bestimmt 20, 25 Mal umgezogen. In WGs gewohnt, in allen möglichen Städten, unglaublich oft. Also wirklich oft, manchmal auch nur für 2, 3 Monate irgendwo gewohnt, übergangsweise. Also ich war ein Wanderer, ich war ein Suchender. Auch, ich würde auch das Auto als mein, also ich habe auch eine Zeit lang im Auto gelebt. All so ein Kram, dann habe ich auch mal mit der WG gefunden, dann hatte ich eine eigene Wohnung, dann bin ich da rausgeschmissen worden. Das war schon ein ziemlicher Kampf, aber habe dafür viel gesehen, viel in Hamburg gesehen. Hamburg habe ich wirklich, wenn ich mit Freunden, die nicht in Hamburg wohnen, durch Hamburg fahre, dann denken die mich, will die verarschen mich. Ich sage, guck mal, da habe ich mal gewohnt, aber es ist alles wahr. Und in Berlin lebe ich seit 11 Jahren und bin hier 1, 2, 3, 4, 5 Mal umgezogen.
Na, ja, nicht schlecht. Ist nicht schlecht. Ja,
das. Okay, das, was, Platz 3 bei mir?
Ja, bitte, Platz 3 bei dir.
Ein Flugschein machen. Würde ich wahnsinnig gerne fliegen.
Keine Zeit für.
Also, ja. Keine Zeit für und auch ein bisschen Schiss. Eigentlich beides. Also vor allem, also ich habe einen Segelschein, den habe ich mal gemacht.
Ich auch. Passioniert. Sportbootführerschein binnen habe ich.
Ja, ich habe einen Segelschein gemacht und das ist total gut, wenn man in Hamburg wohnt. Bin ich auf der Alster früher mit so einer kleinen Nussschale mal rumgedackelt. Aber hier in Berlin habe ich das Flugschein völlig toll finden, weil ich das auch immer bewundernswert finde, wenn Leute das können. Vielleicht, das ist wahrscheinlich gar nicht so schwer. Aber
wusstest du, dass mein Kollege hier von der Arbeit, nicht der Philipp, sondern der andere, hat einen Flugschein, fliegt rum. Hast du das neue Meckes-Video eigentlich schon gesehen? Meckes von den Orsons. Schicke ich dir gleich mal den Link, ist von unserer Firma.
Einer hat mir auf Facebook geschrieben, dass der größte Fremdscham-Moment in unserem Podcast war. Oh, ich habe eine Mail bekommen. In unserem Podcast war, als er gehört hat, dass ich die Orsons nicht kenne. Was ist denn daran peinlich? Man kann doch nicht alles kennen, Alter. Ich bin 42. Mein größter Fremdscham-Moment war dann, als ich mir die Orsons angehört habe. Vielleicht Quatsch. Ich finde die auch ganz gut. Dein Platz 3?
Was? Mein Platz 3? Ja, bei mir ist Platz 2 und es ist also quasi erweiternd zu deinem, ist bei mir Hobbys. Ich habe keine Zeit für jegliches Hobby. Ich habe immer angefangen, wirklich, also als Meditation übrigens ein guter Tipp, wenn man mal ein bisschen runterkommen möchte, sich einen fetten Lego-Bausatz kaufen, wie früher. Man hat ja jetzt das Geld, wenn man erwachsen ist und arbeitet, ist es nicht so schlimm, als wenn man sich für 60 Euro mal einen Lego-Bausatz kauft. Und da kriegt man für 60 Euro schon echt fette Dinger und sich hingesetzt und Lego gebaut, wie früher mit 16 und man denkt an nichts anderes außer an Lego bauen. Das war das letzte Mal, dass ich versucht habe, mir so ein Hobby zuzulegen. Ich habe gestern Abend die PlayStation 3 wieder angeschlossen und habe GTA 4 gezockt.
Aber diese Zeit für so ein Zocken, da kannst du ein schönes Hobby, weil ich finde ja, das ist, also ich weiß, es gibt geile Computerspiele, aber für mich ist das immer das Gefühl, ich verbrenne meine Zeit, wenn ich davor sitze. Nee,
GTA 4 war eine Offenbarung. Wegen GTA 4 habe ich mir 2009 die PlayStation 3 gekauft, weil ich das nicht glauben konnte, dass man durch eine quasi simulierte New York Stadt läuft und machen kann, was man will. Das war eines der ersten Open-World-Spiele, die so gut aussahen, dass es auch Leute, die nicht Hardcore-Gamer waren, Bock hatten, irgendwie sich das Ding zu kaufen. Und ich freue mich auf Battlefield 1 tatsächlich. Das müsste, glaube ich, in 2, 3 Tagen rauskommen. Oder kommt es jetzt schon raus? Nee, Ende Oktober kommt es raus. Als alter Battlefield-Zocker. Und ich habe gedacht, so ein bisschen wieder reinzukommen in diese Computerspiele-Welt. Aber das Problem ist, das ist so besetzt von diesen ganzen Mega-Nerds, die nichts anderes machen als Computerspiele und mit einem Headset dazu sitzen und sich dabei aufnehmen und dann dazu coole, kultige Kommentare abfeiern. Ich würde ja gerne mal ein Gaming-Format oder irgendwie eine Gaming-Sendung sehen von Leuten, die nur ab und zu mal spielen und nur ein bisschen Lust dazu haben und nicht ihr Leben dafür quasi aufgeben, Computerspiele zu spielen. Weißt du, so ein für den durchschnittlichen Spieler mit Familie. Also Hobbys allgemein, ich habe einfach keine Zeit für Hobbys. Das ist bei mir Platz 2.
Geht mir genauso.
Platz 1,
Platz 2 bei mir ist, was wollte ich denn gerade noch sagen? Platz 2 bei mir ist,
Was denn?
Was wolltest du denn sagen?
Überlegen?
Ja, ich hab's gerade noch
was wolltest du das sagen? Du wolltest was sagen?
Ja, Jonas, Platz 2.
Was war's denn?
Heroinabhängig werden.
Keine Zeit.
Habe ich auch, habe ich keine Zeit. Es muss wohl die beste Droge der Welt sein, aber auch die Droge, also weiß ich nicht, ob sie, ich will jetzt hier nicht Heroin glorifizieren. Aber generell, so ein lasterhaftes Ding, also Heroin, das beansprucht viel Zeit einfach. Also du liegst ja auch viel rum und so. Und ich glaube, das schaffe ich alles beruflich dann gar nicht mehr. Weil ich glaube, da musst du ja auch viel chillen. Also du musst ein Chiller-Typ sein und so. Das ist, klingt jetzt makaber, aber das ist ja, also, nee, eigentlich nicht. Eigentlich würde ich was anderes sagen. Ja, mach du mal kurz Platz 1.
Platz 1 bei mir, der großen 5 Dinge, für die ich keine Zeit habe, zu Hause anrufen. Einfach mal wieder bei Mama anrufen und sagen, Mama, es tut mir leid, egal was du über mich in der Zeitung gelesen hast, was die Leute erzählen, es tut mir einfach leid, es ist nicht so, wie du denkst. Es ist alles.
Meldest du dich auch zu selten bei der Familie?
Viel zu selten. Also auch, nicht nur, also bei allen Leuten.
Das ist mein Platz 2 auch. Zu selten sich bei Leuten melden, die es eigentlich auch verdient hätten. Es gibt ja viele Leute, die sich irgendwie melden. Viele Leute, bei denen man sich meldet, wo man denkt, oh, jetzt muss ich mit dem schon wieder sprechen oder hier und da. Aber es gibt ja auch viele Leute, die man sehr schätzt und so, und man schafft es einfach nicht so. Ich habe da in den letzten 2-3 Jahren ich habe echt ein paar Sachen versaubeutelt, ne? So ein paar Leute, mit denen ich coole Sachen machen wollte, irgendwelche Projekte oder irgendwas, und man redet und man macht, dann kriegt man es irgendwann doch nicht hin. Und irgendwann läuft man so auseinander, also jeder macht so sein Ding und dann denkt man, Mist, ich wäre mal wieder dran gewesen mit Melden. Das nervt mich auch.
Aber weißt du was, die besten Freundschaften sind eigentlich die, und das ist also so meine Erfahrung, wo das scheißegal ist, ob du dich auch mal 2 Jahre nicht gesehen hast und du eigentlich, weil du eh so synchronisiert auf einer Wellenlänge warst und bist, dass du eigentlich immer wieder anschließen kannst, und da ist dann nicht so schlimm. Aber bei Familie zum Beispiel, einfach weil man, ich weiß gar nicht, was es ist, ja, Familie halt, die Blutsverwandtschaft, rufe ich viel zu selten an. Und ich hab ja auch eine große Familie, also da gibt es viele Leute anrufen, könnte jeden Tag stundenlang mit
das
Leuten.
Traurige ist, ich habe eine kleine Familie, da könnte man einfach mal anrufen. Das sind nicht mehr so viele bei mir.
Soll ich mal bei deiner Familie anrufen und einfach mal so,
bloß nicht.
Hey, der Jan ist hier. Hallo, ich bin Arbeitskollege vom Olli, und ich wollte mal sagen, großes Sorry, dass Olli sich nicht meldet. Großes Sorry.
Pass auf, wollen wir in der nächsten oder übernächsten Sendung Folgendes machen? Ich rufe deine Mutter an, du rufst meine an.
Auf gar keinen Fall.
Come on, Alter, das machen wir jetzt. Einmal.
Nee, weißt du, warum? Weißt du, warum nicht? Weißt du, warum nicht?
Deine Mutter hasst mich.
Nee. Es gibt einfach ein paar Gesetze, ein paar Prinzipien, die ich zu Beginn meiner
Öffentlichkeitstätigkeit... Ich weiß. Scheiße,
und
stimmt.
Eine ist zum Beispiel, Leute, die mit dem Scheiß nichts zu tun haben, in die Scheiße mit reinziehen, so wenig wie möglich. So wenig Leute wie möglich in die Scheiße mit reinziehen. Und ich weiß, es ist total kultig und sowas, aber nee, ehrlich nicht, Olli. Ich
glaube, aber wäre es okay, wenn wir beide meine Mutter anrufen?
Ja, mir ist das scheißegal, das ist deine Entscheidung, aber ich will es nicht machen, ich find's ungerecht Leuten gegenüber,
meine Mutter wäre so genervt, wenn ich die anrufen würde in der Sendung, weil die auch gar nicht wüsste, was sie dann jetzt quatschen sollte, also mit uns, das ist nun mal auch,
aber Olli, lass doch mal den Leuten mal Sachen, man muss nicht alles erzählen, wir erzählen eh schon so viel in der Sendung, wir müssen uns nicht komplett nackt machen hier, und
wenn
jetzt,
wieso, wenn man mal, so, für mich wäre das voll der Bonus. Meine Mutter ist voll der coole Typ. Die würde die Sendung smarter moderieren als ich. Das ist total gut.
Hallo, ich bin die Mutter von Olli Scholz. Der coole
Typ. Ja, ist die Mutter von Olli Scholz. Nee, aber das würde doch eigentlich mein Platz 1 noch kommen.
Ja, los.
Leistungssport betreiben. Generell Sport eigentlich. Viel mehr Sport machen. Ich fahre Fahrrad. Also ich bin da relativ gut letzten Wochen mit Fahrrad fahren, aber mal richtig Sport machen. So, also 2-3 Mal die Woche. Auch mit so einem Personal Trainer. Und jetzt kommt's. Ich war vor ein paar Wochen in Hamburg. Jetzt und kommt's. Lauf da durch die Straßen mit meiner Tochter. Und sie steigt in den Wagen ein. Und kommt ein Typ mit dem Zopf uns entgegen. Und ich sehe ihn, es ist Joey Kelly gewesen. Und Joey Kelly wir kennen uns so ein bisschen, ich begrüße ihn, total netter Typ, und ich meinte, ey, du siehst schon wieder so fett aus, was hast denn du gemacht? Also ja, ich habe ja schon wieder gerade irgendwie, der macht so Motivationskurse auch inzwischen.
Ja.
Und dann meinte ich zu ihm, weißt du was, ich glaube, du könntest mich mal, du bist ein Schleifer, du würdest mich mal fett machen. Da hat er mir seine Karte gegeben und hat gesagt, pass auf, ich komme bei dir vorbei zu Hause. Keine Ahnung, ob der dann auch damit meinte, dass er denn hier pennen will oder so und die ganzen Tage mit mir verbringt. Aber er meinte, wir kriegen das hin, dass ich in einem Jahr Marathon laufen kann. Und dann meinte ich, ich breche nach 5 Minuten zusammen, wenn ich jetzt richtig joggen würde. Und dann meint er zu mir, du joggst dann einfach zu schnell. Das kommt, also die Geschwindigkeit ist wichtig am Anfang. Und hat dann gleich angefangen, mir es zu erklären. Ich habe hier die Karte von Joey Kelly. Ich müsste einen Anruf tätigen. Dann würde Joey Kelly vielleicht bei mir auf dem Sofa sitzen. Wir würden zusammen hier im gleichen Pyjama abends die gleichen Serien gucken. Morgens würden wir joggen gehen. Mittags würde es eine leichte Kost geben. Irgendwie vom so ein Salat und ein Scampi. Dann würden wir mittags Hanteltraining machen. Danach gibt es irgendwie leichtes Abendbrot. Und abends geht dann noch mal irgendwie in die Sauna oder so. Und das wäre dann, würde er mich da richtig fett machen. Das könnte ich dann auch dokumentieren für RTL 2 oder so. Keine Ahnung. Aber ich habe eigentlich alle Möglichkeiten. Ich habe nur keine Zeit. Hallo?
Ja, ich habe zugehört. Ja. Das waren die großen 5. Dinge, für die wir keine Zeit haben. Wir müssen noch ein kurzes... machst du kurz einen Abbinder? Oder sollen die Leute sich das denken?
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
So, wir müssen eine Spiegel-TV-Vorhersage machen. Das haben wir.
Klartext. Oh, das war noch ein anderer Einspieler.
Kannst du Spiegel-TV-Vorhersage machen?
Ja, richtig. Schrei mal nicht so rum, bitte.
Ja, Entschuldigung. Mach mal.
Spiegel.
Bei mir ist das nicht so unordentlich. Das ist eigentlich. Ich sitze hier gerade im Flur.
Ja.
Zwischen der Küche und dem Wohnzimmer. Es ist so unordentlich hier bei mir. Merkt man, dass es eine Zuhause-Sendung ist eigentlich?
Das fühlt man, weil die Sendung so kalt ist wie deine Einrichtung zu Hause. So, pass auf. Ich habe jetzt das Intro nicht da, aber ich kann jetzt, ich feuer das ab. Spiegel-Intro, pass auf, ja. Kommt. Oh, das ist das alte.
Auch nicht schlecht.
Das ist aber geil.
Das ist total geil. Passt aber.
Das hat. Das hat der Stefan auch zu Hause selber auf dem Keyboard eingespielt. Mit den Füßen.
Nee,
das hat er auch selber gespielt damals noch. Wie John Carpenter, der bei seinem Horrorfilm auch immer die Musik selber gemacht. Ah, das ist der Remix. Hier ist Spiegel TV und ihr wisst ganz genau, wir sind wieder am Start mit den heißesten Themen. Wir sind unbequem mit dem Finger in der Wunde. Hier ist eine neue Runde. Spiegel TV, Spiegel TV, Spiegel TV, Spiegel TV. Hells Angels, illegale Einwanderer. Spiegel TV, Spiegel TV, Spiegel TV, Spiegel TV. Arrogante, derbe Reporter, die immer hinterher rennen. Und ein Kameramann, der keine Angst hat. Hier ist Spiegel TV. Okay. Gar nicht schlecht.
Gar nicht schlecht, da kann man einen Song draus machen. Das ist die Spiegel TV-Vorhersage. Morgen ist Tag der Deutschen Einheit, unser großer Nationalfeiertag, der Tag, der uns so viel bedeutet in Deutschland. Endlich waren die Ostdeutschen bei uns, bei den richtigen Deutschen. Da waren auch die Ossis mit dabei. Das feiern wir jedes Jahr. Und Spiegel TV waren ja quasi die Ersten, die mit dabei waren, als die Mauer anfing zu bröckeln. Und deswegen packt Spiegel TV heute Abend, am Sonntag, nochmal schön die alten Mauerbilder aus. Großes Special.
Natürlich, Stefan, erzähl nochmal, wie es damals war. Jedes Jahr.
Das ist, reiben sie uns so die Nase. Jahr.
Und immer wenn irgendwo Nazis sind, dann zeigen sie nochmal Rostock-Lichtenhagen hier, 91. Das ist also genau. Aber gut, da waren die wirklich die. Vorher gab es also NDR, Hamburg-Journal und sowas. Aber als Spiegel TV mit damals, jetzt kommen wir jetzt große Lob für Spiegel TV, als die dann auf der Bildfläche erschienen sind, mit ihren Kameras, mit ihren also furchtlosen Reportern, die haben da Bilder für die Ewigkeit angefangen und von denen zerren sie auch heute im Jahr 2016 noch. Ist gut, wenn man so ein gutes Archiv hat.
Ja, genau. Und wie gesagt, heute Abend nichts anderes als, vielleicht, na gut, ganz kleines bisschen vielleicht noch CDU-Affäre, weil das ist wirklich, Alter, also ich sag mal, na gut, da ist man fast froh, dass man irgendwie bei der Piratenpartei nur Gerwald Klaus Brunner hat. Der, das wollte ich vorhin noch erzählen, letzte Geschichte von Latzhosen-Gerry, hat kurz vor dem großen Finale eine technische Zeichnung bei einer Dildo-Manufaktur eingereicht. Er Er hatte eine spezielle Vorstellung von einem Dildo. Ich sag nur Durchmesser 15 cm und der Winkel von 40 Grad und an der dicksten Stelle 15 cm und an der unteren Stelle so Buttplug-mäßig 8 cm. Das habe ich in der Bildzeitung gelesen. Das wird wohl stimmen.
Hat Paul Ronsheimer schon eine Zeichnung gemacht davon oder war das schon im Dildo-Laden drin?
Die haben die Zeichnung. Ich schick's dir sofort per SMS. Warte mal ganz kurz. Red mal kurz was anderes. Ich suche dir sofort die Zeichnung raus von Gary Latzhosen Garys Customized.
Aber super, ich sehe schon nächste Woche, ja. Gary's Dildo, nächste Woche bei Dildo King zu kaufen. Die machen daraus irgendwie so ein Merchandise-Ding vielleicht noch.
Dildo King ist, glaube ich, so ein Ding.
Ich hatte früher, als ich in Neukölln gewohnt habe, habe ich ein Pärchen gehabt, die über mir gewohnt haben. Und die haben regelmäßig bei Dildo King und bei anderen Sachen bestellt. Ich habe immer die Pakete angenommen. Ich habe immer gedacht, bei denen war wohl eine Menge los. Also, die sahen aber überhaupt nicht so aus.
Es kommt, das Bild kommt jetzt, Oliver. Ich schick's dir per SMS. Du fällst hinten über. Ich sag's dir jetzt schon. Hier, warte.
Ich habe nur noch 3%. Los.
Dann ist die Sendung ja gleich zu Ende.
Nein, vom Handy.
Ach so, hier ist es. So, hier, mein Lieber, hier, guck mal da. Ja, da kommt er hier. Ah, so, wo ist er?
Oh, der ist
da. Ist es. Ja, und guck mal, wie sieht's aus? Na, was meinst du? Wäre das was für dich, Olli?
Wer hat das denn gezeichnet?
Gary, Latzhosen Gary.
Ach, der hat die Zeichnung selber gemacht?
Ja, und hast du da hingeschickt.
Alter, ich dachte, das können wir jetzt auf Facebook posten für die nächste Sendung als Werbeankündigung.
Besser nicht. Besser lieber
nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt schon die Zeit ist, sich darüber so lustig zu machen, dass man den schon Latzhosen-Gary nennt. Es gibt bestimmt auch Leute, die davon betroffen sind, die das alle... Ja, Latzhosen-Gary, Alter. Filmi, Alter. Komm, wir müssen zum Ende kommen. Das war eine C-Sendung heute. Wenn Sie wieder schreiben wollen, weil es ist, das haben wir damals schon, wir haben ja neue Zuhörer, bei Sanft und Sorgfältig gesagt. Es gibt Sendungen, die sind gut, es gibt Sendungen, die sind so kauzig, es gibt Sendungen, die sind schräg, es gibt Sendungen, die sind scheiße. Das ist jede Woche machen wir das. Jetzt schon seit 3,5 Jahren, 4 Jahren. Wir wissen das meistens selber. Ihr könnt das gerne irgendwo hinschreiben, wenn ihr euch dann freier und offener fühlt. Aber wir sind uns selber darüber bewusst, dass wir nicht die geilsten Typen sind, die jede Woche hier mega Entertainment machen. So, ne? Sondern auch manchmal denken, ja, komm, einfach nicht weiter drüber nachdenken und weitermachen. Das habe ich bei vielen Sachen auch. Und manchmal, wenn es richtig gute Sachen sind, dann ist man umso mehr darüber erfreut, wenn es auch mal gut gelaufen ist. Jan, ich freue mich drauf. Wir machen vielleicht dieses Jahr noch eine Show zusammen.
Das kann man vielleicht jetzt schon mal. Wir haben letzte Woche uns gewünscht, dass wir eine Live-Show machen. Und tatsächlich, es konkretisiert sich immer weiter, dass Olli und ich gemeinsam, dass wir live
dieses Jahr noch.
Ja.
Live, und zwar vielleicht auch noch, wenn alles gut geht, wir wollen noch nicht zu viel verraten, wenn alles gut geht, in einem wirklich schönen Etablissement.
Ort.
Also in einer
Ort.
Ja, ein wirklich Ort. Das Artemis wird geräumt für einen Tag und wir moderieren da drin. Nein, wir haben da wirklich die Möglichkeit, vielleicht ganz toll da unsere Sendung zu machen. Dann werden wir noch ein paar Gäste organisieren und Tricks noch machen auf der Bühne. Mit dem Diabolo. Ja.
Im Diabolo. Ich kann ja Einrad fahren, Teller drehen kann ich, Diabolo kann ich auch ganz gut.
Ich kann jonglieren mit 5 Bällen.
Das weiß
ich. Ich habe aber nur 3.
Ja, schade.
Also wir können einiges machen.
Bälle herbekommen.
Wenn wir aber diese Live-Sendung machen, dann sollten wir uns wenigstens eine halbe Stunde, bevor die Sendung losgeht, einmal treffen und zusammensetzen, oder?
Das werden wir auf jeden Fall machen. Du bringst auch deine Gitarre mit und dann singen wir zusammen Weihnachten. Lass uns das kurz vor Weihnachten machen. Ich back Zimtschnecken für alle. Böhmi Backstage gibt's noch eine Massage. Böhmi Massage.
Mit den beiden Händen und dem Holzknüppel von Böhmi, ja, genau. Die 3.
Das, genau. Also das ist schon mal angekündigt. Ich möchte noch des Weiteren ankündigen, für die nächsten Wochen, dass ich einen weiteren Luxusgegenstand mir gekauft habe, beziehungsweise kurz davor
schon wieder
zu kaufen. Ja, und zwar handelt es sich jetzt diesmal um einen großen Luxusgegenstand. Einen großen, einen sehr großen.
Auf meiner Facebook-Seite hat jemand geschrieben, Böhmermann fährt wirklich Porsche Cayenne. Ich habe gedacht, der ist cool. Fährst du Porsche Cayenne oder was?
Ja, ich fahre jetzt Porsche Cayenne, Olli. Also ganz ehrlich, Olli, geh mal in dich und überleg mir, ob ich Porsche Cayenne fahre.
Natürlich nicht, aber dann frage ich mich aber auch wieder, wie jemand das wirklich ernst nehmen kann, bei der Scheiße, die wir hier reden, dass jemand wirklich glauben kann, dass du Porsche Cayenne fährst.
Aber weil jetzt kommt das so geschrieben. Ernst, pass auf. Ja, ich weiß die Leute, weiß, wie die Leute sind. Ich finde den Brief jetzt nicht, mir hat eine Zuhörerin geschrieben, warte mal, wo ist es? Jan, du musst dich entscheiden. Willst du eines Tages bei Fest und Flauschig darfst du nicht im Hinterkopf haben, dass Leute zuhören, die deine Witze nicht verstehen. Sei einfach so wie immer. Hier steht, hier ist es. Hier ist, pass auf. Das ist, glaube ich, ganz gut. Hallo Jan, von Maike. Obwohl ich mir vorstellen kann, dass so eine osmanische Maulschelle nicht spurlos an einem vorbeigeht, das bezog auf Erdogan, für ein fremdschämloses Fest- und Flauschig-Vergnügen wäre dringend notwendig, auf Zuhörer und Zuschauer zu verzichten, bei denen man sich für Sackkarrenwitze entschuldigen muss. Stichwort Latzhosen-Gary. Weißt du? Und das ist genau der richtige Ansatz. Das finde ich nämlich eigentlich auch. Man muss,
ich bin mal gespannt, wie du ihn nächste Woche nennen wirst.
Weiß ich nicht, vielleicht Kopftuch-Gary oder ja, vielleicht aber auch Dildo-Gary, weiß ich nicht. Mal gucken, was alles möglich ist.
Ich weiß noch, als wir bei Radio 1 waren und du immer mit Maskenmann irgendwie Facebook-Post gemacht haben, die sind ja durchgedreht. Das weiß ich doch bei Radio 1. Das war,
da kannst du ja mal zum Spotify-Rundfunkrat gehen und mal gucken, was der Intendant von Spotify dazu sagt. Wahrscheinlich nix. Der Intendant bei Spotify sitzt, glaube ich, irgendwo in Schweden und bastelt gerade am Router oder guckt irgendwie, ob das Netzwerk funktioniert. So.
Das Schöne ist ja bei unserer Sendung auf Spotify, dass keiner die hören muss, weil die nicht im öffentlichen Rechtlichen irgendwo läuft. Es wird ja auch keiner gezwungen dazu. Das ist ja das Gute. Das ist ja auch
wenig, als beim öffentlich-rechtlichen Radio, wo Leute dazu gezwungen werden, dass man sie hört.
Ne? Ja, die sagen dann, wieso, ich höre immer Radio 1, jetzt kommen diese beiden Spacken da irgendwie. Das ist doch immer, also so Leute, die ihren Sender nicht aufgeben wollen. Es gibt auch, glaube ich, so richtige ZDF-Fans. Weißt du, ZDF ist mein Sender, den gucke ich gerne. Meine Oma hat immer gesagt, ZDF ist der beste Sender am deutschen Fernsehen. Gab damals aber auch nur drei. Egal. So, ich würde noch einen Song gerne zum Ende des Tages mir wünschen heute, Jan.
Ja, darf ich noch kurz eben meine Luxusgeschichte zu Ende erzählen?
Oh ja, entschuldige bitte. Nee, ich bin ein bisschen bisschen hier im Bett.
Also pass auf, ich weiß nicht, ob das was für dich ist, wo du mich jetzt auslachst, aber ich spiele seit längerem mit dem Gedanken, mich mobilitätsmäßig zu verändern. Du weißt, ich fahre ja diesen Familienvan von den Familienteam Porsche, den Van von
Familien-Cayenne.
Familien-Cayenne, genau. Hinten von Brabus, schön aufgemotzt, auch mit geilen Felgen und so. Und so eine Airbrush, Alter, auf der Motorhaube drauf. Das ist mein Cayenne, mein Familien-Cayenne. Und ich überlege, umzusteigen auf einen Elektroroller. Auf einen Motorroller, der mit Batterie betrieben ist.
Ja, hatten wir letzte Woche drüber geredet schon. Also, dass ja, du über dich über den Elektroroller...
Es konkretisiert sich immer weiter. Ich habe jetzt mittlerweile schon verschiedene Anbieter herausgefunden. Und es ist möglich, dass ich eines Tages richtig kultig mal bei dir vorbeikomme und dich auf eine Runde mitnehme. Schön von Schmargendorf mal zum Brandenburger Tor.
Wheelie ja, ziehen. Fahr mal drei Tage vorher los und nimm mir den Akku mit. Ich glaube, der hält einmal bis nach von Köln-Ehrendorf bis irgendwie nach Düsseldorf und zurück.
Köln-Ehrendorf, du Arschloch. Köln-Ehrendorf.
Ehrenfelder, ja. Naja, aber pass auf, nee, wenn du dir den holst, Jan, dann würde ich mir auch einen holen. Aber fahr doch ein. Nee, wie ist denn das in Köln? Du sagst, es ist keine Fahrradstadt. Ist es denn eine E-Rollerstadt?
Es ist noch keine E-Rollerstadt, es ist eine Rollerstadt, aber also Köln, die nördlichste Stadt Italiens, sagt man ja in Köln, um sich irgendwie geil zu fühlen. Und ich glaube, in Köln kann das funktionieren mit dem Roller. Auf der Arbeit haben wir einen und ich bin damit gefahren und es ist echt. Macht echt Spaß. Also die ziehen wirklich wie ein Porsche an der Ampel, weil die haben ja quasi keine Gangschaltung oder so. Gibt's einfach Gas und bist sofort von 0 auf 45.
Manowar, die Metalband, die sind früher immer mit Harley Davidson, genau wie Judas Priest, auf die Bühne gekommen. Wenn wir dieses Jahr noch unsere Live-Sendung machen, fahren wir beide mit dem E-Roller auf die Bühne. Das finde ich ganz gut. Fackeln, E-Roller und ab geht's. Das ist schon mal der Auftakt, E-Roller und Fackeln. Also einer hat eine Fackel.
Und ich würde mir wünschen, müssen wir nicht absprechen, aber ich würde mir wünschen, dass bei unserer Show einfach so 4 bis 5 Femen-Aktivisten auf die Bühne stürmen und ihre Brüste zeigen mit irgendeiner kruden Botschaft auf den Möpsen drauf. Und dann, aber dann verlieben wir uns ineinander und dann wird auf der Bühne, dann fangen wir an, mit den Femen-Aktivistinnen zu knutschen. Weißt du? Dann verlieben wir uns einfach in die.
Die Peine. So,
oder die sich in uns noch besser.
Ach, das zweifle ich, dass die sich in uns verlieben. Egal. Jan, wir machen jetzt mal Schluss. Wir haben schon 90 Minuten voll sich. Krass, kann gar nicht
sein.
Das
ist zu viel. Das kann doch gar nicht sein. Nee, das kann nicht sein. Du hast nur 3%. Wir haben die Leute wieder verwöhnt. Das war fest und flauschig. Hast du vielleicht noch eine Abschlussmusik für den Hintergrund, dass wir noch so ein bisschen...
Nö. Hab ich jetzt gerade mal nicht. Aber ich wünsche mir noch einen Song. Das wollte ich noch gerne machen. Und eine schöne Musik. Warte mal, was kann ich denn als Musik anmachen? Mal ganz kurz hier. Da muss ja mit den Rechten immer aufpassen jetzt hier. Ich könnte was von mir anmachen. Da gibt es keine Probleme. Ich kenne den Inhaber der Songs. So, was ist denn das hier? Ach, ich finde, Jan, das muss man auch vormal, das musst du vorher irgendwie ankündigen. Ich kann jetzt auch nicht immer. Was ist das denn?
Na gut.
Warte mal. Hä? Was ist das hier?
Ist nichts.
Keine Ahnung, ich hab hier. Nee, das ist gar nichts. Scheiße ist das. Das ist gar nichts. Oh, das sind Gitarrenspuren, die ich mir für einen Song aufgenommen habe zu Hause. Die können wir einfach mal laufen lassen.
Das war Fest und Flauschig vom 2. Oktober 2016 mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Ich hoffe, es hat Ihnen Freude gemacht. Wir sind nächste Woche wieder für Sie da. Selbe Stelle, selbe Welle. Und hören Sie bis dahin doch gerne mal die blaue Stunde mit dem Türken bei Radio 1.
Warum heißt die Sendung nicht die blaue Stunde mit dem Türken? Das finde ich, das wäre echt ganz guter Titel. Klingt noch ein bisschen besser sogar.
Es war der Integrationsrat nicht beim RBB. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht.
Das war's. Ja, genau. Ich wünsche mir noch einen kleinen Song. Heute mal keine große Ankündigung. Eine tolle Band, The Hold Steady. Die haben einen Song, der heißt One for the Cutters. Ich liebe die Nummer mit dem Klavier und wie das arrangiert ist. Wahnsinniger Song. Die haben ein bisschen das gemacht, was Bruce Springsteen seit 10 Jahren nicht mehr macht. Bruce Springsteen, toller Künstler. Ich liebe sein Frühwerk bis 1988. Aber Hand aufs Herz, die letzten Platten, das war alles so halbgeil nur. The Hold Steady haben so ein bisschen das Erbe von Bruce Springsteen nicht verwaltet, aber so ein bisschen weitergetrieben. Der Song ist ganz toll. One for the Cutters. Mega Story, mega Text, mega mitreißend. Ja, bis nächste Woche wieder, ne?
Tschüss, machen Sie es gut.
Ciao. Das ist schön mit den Gitarrenklängen.
Ich hab dich gern, Olli.
Ich hab dich auch gern, Jan. Oh, jetzt vorbei. Nee, da ist nochmal das Gitarrending. Komm, jetzt solange bis das Gitarrending läuft.
Ja, tschüss. Nee. Mach's gut. Ich bin raus. Ciao.
Tschüss. Ist er jetzt echt gegangen? Ja? Ich bleib noch. Das ist die Gitarrenspur zu Old Dirty Man, Song von mir. Hab ich nachts um 3 aufgenommen. War ich alleine in der Wohnung. Das ist gerade der Refrain. In einer ganz schwierigen Phase, als ich den Song geschrieben habe.
Ende.